Ja, hallo beim Sneakpot. Wir sind heute auf den nassen Straßen von Manchester unterwegs und der Stargast heute sozusagen ist der Mann mit den blauen Wildlederschuhen.
Hallo.
Falk, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Ja, hallo. Und meine Wenigkeit, die Frau, die wie Meatball sozusagen bei Problemen Bücher sich besorgt und kauft und ja, ich weiß nicht, vielleicht sich auch in Meditation übt. Mal gucken, was der Tag noch so bringt. Genau. Ja, hallo. Wir sind heute nur zu zweit, vielleicht mal etwas ungewohnt, nicht zu viert. Wir sind auch ausnahmsweise mal nicht in Frankfurt am Main. Ich sage aber nicht, wo wir sitzen, außer natürlich in Manchester, ist ja klar. Und wir haben Filme geguckt, aktuelle, nicht ganz so aktuelle. Genau. Und ja, ich kann ja einfach mal anfangen, wenn du nicht vorher noch irgendwas beizusteuern hast.
Nee, ich habe jetzt erstmal noch nichts zu sagen, das kommt dann später. Ich glaube, du wolltest auch anfangen. Steht zumindest auf meinem Zettel.
Steht auf meinem Zettel auch drauf, genau. Ich gebe die Einleitung sozusagen. Ja, ich habe mir Iron Sky angeguckt. Und zwar auf Empfehlung von dir hin. Also ich habe so einen Link zugeschickt bekommen zu einem Trailer und die habe ich mir angeguckt und musste total lachen und fand den voll witzig. Ich habe gedacht, okay, den Film muss ich unbedingt gucken. So Nazis und so. ja, Nazis, die hinter dem Mond leben oder auf der dunklen Seite des Mondes vielmehr. Genau, und ich habe mir den Film angeguckt und fand den tatsächlich auch ganz unterhaltsam, aber auch so ein bisschen, naja, ich weiß auch nicht, ein bisschen merkwürdig tatsächlich. Kann ja mal ganz kurz sagen, also es geht irgendwie darum, dass die Nazis irgendwie überlebt haben und zwar auf der dunklen Seite des Mondes, so im Schatten. Und ja, sie wollen natürlich nach wie vor die Welt erobern und ja, bauen irgendwie so ein riesen Raumschiff und naja, aber aus Gründen funktioniert das alles nicht, weil die Amerikaner irgendwie Wahlkampf haben und denken, ist ja total geil, Publicity, wenn wir mal irgendwelche Leute zum Mond schießen und naja, die stoßen dort auf die Nazis und dann nimmt das so seinen Lauf, ja. Es ist ein bisschen merkwürdig, weil wenn man das so sieht, also es ist ein finnischer Film, kann ich vielleicht mal dazu sagen. Und der ist auch erst ab 16 freigegeben, nicht weil der jetzt so irre brutal wäre, aber naja, ich vermute mal wegen der verfassungsfeindlichen Symbole, die man überall sieht. Es ist irgendwie sehr...
Genau, die politische Bildung fängt erst mit 16
an. Ja, wahrscheinlich, genau. Oder die Abstraktionsfähigkeit oder irgendwie so. Genau, das ist auch so, wir sind ja jetzt hier auch bei Bildungszwecken, ne? Es ist auch so, dass man permanent Heil Hitler hört, obwohl Hitler ja eigentlich tot ist. Das ist auch in dem Film tatsächlich so. Und der Nachfolger ist Wolfgang Kurzfleisch. Und eigentlich müsste das dann auch Heil Kurzfleisch heißen, was der neue Führer sozusagen auch immer betont. Es müsste Heil Kurzfleisch heißen. Aber irgendwie kriegt das keiner hin. Also es macht irgendwie keiner.
Es gibt halt wahrscheinlich nur einen Führer.
Nee, also eben nicht. Das ist irgendwie total. Also was auch witzig ist, ist, dass der Führer dadurch gekennzeichnet ist, dass der irgendwie so ein, der hat irgendwie so ein Zepter oder so ein Stab, so ein Staffelstab. Und der wird dann tatsächlich auch weitergereicht, als dann Wolfgang Kurzfleisch ums Leben kommt. Der wird beiseite gebracht von dem potenziellen Nachfolger namens Klaus Adler. Aha. Und als dann Klaus Adler das Zepter in der Hand hat, fällt es niemandem schwer zu sagen Heil Adler. Das ist irgendwie voll lustig, weil das ist irgendwie schmissiger, glaube ich. Adler als Kurzfleisch. Hm, ja.
Genau. Kurze Nachnamen sind.
Genau, also wenn man da Bestrebung hat mit kurzen Nachnamen, ist man da gut dabei. Genau, und dann gibt es noch einen männlichen Haupthelden sozusagen, ist das natürlich der Amerikaner, der eigentlich Model ist und aus Publicity-Gründen zum Mond geschossen wird. Mit dem tollen Namen James Washington, der auch die ganze Zeit Washington, ja, wird die ganze Zeit so genannt. Und die weibliche Hauptheldin heißt Renate Richter. so ein Blondchen, die Nazi-Frau. Und die verliebt sich natürlich in den schwarzen Washington, der von dem irren Vater von Renate, Dr. Richter, irgendwie so mit so einem Albino-Injektion weiß gemacht wird, damit er so irgendwie als Arier durchgeht. Das ist irgendwie sehr abgefahren, ja. Ich habe gedacht, das ist voll witzig. Also ich habe die ganze Zeit auf so eine Michael Jackson-Anspielung gewartet. Jetzt wissen wir endlich, was ihm wirklich zugestoßen ist. Es waren eigentlich die Nazis.
Ein albinisierter
Mann, okay. Ja, genau. Genau. Ja, und am Ende ist natürlich alles gut. Renate kriegt James Washington und James Washington findet zum Schluss auch den den gegen Albinosierer und naja, das ist halt alles. Aber es ist etwas merkwürdig, man kann sich das angucken, es ist zwischendurch auch ganz lustig, aber ja, es reicht auch, glaube ich, wenn man sich den Trailer anguckt. Das ist tatsächlich ist genauso unterhaltsam. Dass,
da wieder die schönsten Szenen zusammengefasst
sind. Ja, tatsächlich. Ja. Also ich musste bei dem Trailer tatsächlich wirklich lachen und hatte hinterher echt Bauchschmerzen, was mir wirklich selten passiert, aber der Film war zwischendurch unterhaltsam, aber ja, so. Naja, kann man sich irgendwie angucken, wenn man einen seltsamen Abend hat oder so. Dann passt der Film ganz gut. Ja, genau. Ja, es ist irgendwie auch ganz lustig, weil wir hatten ja irgendwie aus Literaturgründen irgendwie mal so dieses Thema der Führerfigur. Und das ist tatsächlich voll witzig, weil das ist natürlich bei Aaron Sky auch so, ne, dass man irgendwie so dieses, so bei den Nazis so, ne, das, wie wir gesagt haben, also man muss halt irgendwie so ein, man muss schmissig aussehen und einen schmissigen Nachnamen haben, dann wird das schon, einen Staffelstab kriegen. Beziehungsweise bei den Amerikanern reicht es dann auch, dass man dann als Frau die Nazis für den Wahlkampf einspannt. Ja, es ist sehr unterhaltsam, genau. Und das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen an Back the Dog erinnert. Den habe ich ja auch geguckt aufgrund deiner Empfehlung. Ich glaube, du hast den mir dann auch zur Verfügung gestellt.
Ganz großer Tag politischer Filme, wie es aussieht.
Das hört sich ein bisschen so an, ja, genau.
Genau, Back the Dog. Auch ein amerikanischer Wahlkampffilm. Auch etwas eigenartig. Okay, Nazis kommen da, glaube ich, nicht drin vor, aber wir können ja kurz mal sagen, worum es geht.
Machst du genau. Einfach, würde ich sagen.
In altbekannter Manier sind halt mal wieder Wahlen in den USA. Nicht Amerika, wir sagen immer Amerika. In den USA.
Ja, schlecht. Ja.
Und natürlich ist es so, dass kurz bevor die Wahlen dann halt beginnen, dass es halt natürlich wieder einen Skandal gibt und der Präsident beschuldigt wird, sozusagen sich an einem kleinen Mädchen oder besser gesagt an einer Jugendlichen vergriffen zu haben, während die eine Tour durchs Weiße Haus bekommen hat. Ist natürlich alles groß, sind halt so ein bisschen Anspielungen auf namhafte Präsidenten, die irgendwelche Sexkontakte in ihrem Oval Office hatten.
Ich mag nach wie vor diese Blaskapelle, die noch immer The Lewinskys heißen. Sorry.
Passt ja irgendwie. Wahrscheinlich.
Ja, es sind doch alles Frauen und so. Ja, es ist sehr cool.
Da haben wir auch dann wieder den Staffelstab.
Ja, so ein bisschen tatsächlich.
Und was passiert halt im Weißen Haus? Es ist Krisenstimmung und das Team des amtierenden Präsidenten will halt, dass der wieder ein zweites Mal wiedergewählt wird und dann wird halt ein Krisenmanager hinzugezogen, der halt eine Reputation hat, unmögliche Situationen dann positiv zu beenden und das erwünschte Ziel herbeizuführen. Da treffen wir dann auf Robert De Niro in dieser Rolle. Sehr schön, wirkt ein bisschen verstreuter professormäßig, so Vollbart, Mütze und dann so ein bisschen Pullover, der dann so reingewatschelt kommt. Keiner kennt ihn. Ich weiß auch gar nicht, wird er überhaupt vorgestellt, namentlich?
Ein bisschen her, dass ich den geguckt habe. Also ich habe da nur ich habe so eine grobe Erinnerung, was so passiert. Und aber ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwie vorgestellt wird oder ob da gesagt wird, was mit dem ist oder warum der so ist, wie er ist, weiß ich nicht mehr.
Schauen wir doch einfach mal schnell nach. Wir haben ja hier. Ah, haben wir schon. Wir sind ja am Internet.
Genau. IMDb ist dein Freund, wenn es um Filme geht.
Doch, er hat sogar einen Namen. Conrad Breen heißt er. Okay. Also Mr. Breen kommt, um dem Präsidenten zu helfen, wiedergewählt zu werden. Und in guter alter Manier, wie das halt so bei unseren netten Freunden, den US-Amerikanern ist, muss man halt irgendwie, wir fliegen zum Mond oder wir fangen irgendwo einen Krieg an. Und dementsprechend wird halt eine große PR-Kampagne gemacht, dass es jetzt halt sozusagen ethnische Säuberungen in irgendeinem Land auf dem Balkan gibt und dass Amerika da jetzt Soldaten hinschickt, um die einheimische Bevölkerung zu schützen. Und
Das ist auch sehr schön. Also ich kann mich daran erinnern, dass da so eine Schauspielerin engagiert wird, die man so vor so einen Bluescreen stellt und die dann so verheult erzählen muss von irgendwelchen Gräueltaten und so.
Ich glaube, das ist dann auch wieder ein junges Mädchen, was dann, ich glaube, sogar eine Katze oder sowas aus brennenden Trümmern retten muss.
Ja, genau.
So um wirklich alles abzudecken. Also unschuldige kleine Kinder, Haustiere, naja, halt alles, was so den amerikanischen Wähler anspricht, um halt die Schlagzeile von dem Präsidenten, der da Sex mit dieser ja, Schülerin, Studentin hatte, um das möglichst aus den Schlagzeilen rauszubringen. Das schaffen sie dann sogar auch, glaube ich, anfänglich. Skurril ist halt alles wirklich so, dass dieses Krisenteam von dem Präsidenten erst natürlich ganz normal dargestellt wird, wie das halt so ist. Man hat da halt die Krisenmanagerin oder Beraterin vom Präsidenten, die hier von Anne Hesch gespielt wird, die natürlich da sozusagen die eiskalte Businessfrau ist und das auch alles ganz gut in der Hand hat, dennoch auf den Rat von Mr. Breen angewiesen ist, weil der halt diese abgefahrenen Ideen hat. Weil sie ja wirklich dann ein bisschen realitätsnäher ist und dann sagt, wir können doch nicht einfach hier erzählen, es gibt Krieg, wenn gar kein Krieg ist. Und der erzählt ihr aber dann halt einfach, nein, das ist kein Problem, das ist möglich. Wir haben ja den Präsidenten hinter uns und bevor die Geheimdienste eigentlich wissen, was los ist, ist das dann schon wieder vorbei und wir haben die Wahl gewonnen und kein Hahnkrieg mehr danach, so nach dem Motto. Ja, und das wird dann wirklich so in Angriff genommen wie eine PR-Aktion, dass dann wirklich Producer aus Hollywood eingestellt werden. Wie du das schon angesprochen hast, es werden dann News-Reports im Bluescreen-Studio zusammengebastelt. Es wird eine Heldengeschichte konstruiert, um einen Kriegsgefangenen, der dann befreit wird und nach Amerika zurückgebracht wird. Dazu wird dann sogar noch ein Musiksong geschrieben, der dann auf alt getrimmt wird, der dann irgendwo in den Library of Congress Archiven wiedergefunden wird. Und dann,
also angeblich, ja, ne, das ist auch so voll der Fake. So. Und es mit den Schuhen.
Genau,
ne? Also diese
werden halt Schuhe überall auf Bäume und Stromleitungen an Ampeln geworfen, um dann diesen Song zu unterstützen, der dann um einen alten Schuh geht. Also weil der Soldat, der halt gerettet wurde, der Kriegsgefangene, der Held, Schuhmänner heißt. Also da haben wir auch schon wieder dieses Spiel mit den Namen in Iron Sky. Und wirklich ein Haufen skurriler Charaktere, die wir da haben. Dustin Hoffman als Hollywood-Producer, der da aus dieser ganzen Aktion sein Lebenswerk machen will.
Der will den Oscar, genau. Ne? War das nicht so? Ja, dafür müsste ich den Oscar kriegen, so voll abgefahren.
Und trotzdem haben wir halt immer wieder diese Dualität, dass auf der einen Seite natürlich diese ganze Apparat gezeigt wird, wer da alles involviert ist, wer da alles angestellt wird, was da alles in Bewegung gesetzt wird, um irgendwelche Realitäten zu schaffen für die Medien, für die Wähler. Und auf der anderen Seite natürlich die Geheimdienste und so, die da gucken und sich jetzt fragen, was für ein Krieg meinen die jetzt eigentlich, was ist ja, was soll das? Und die machen halt einfach weiter, um wirklich davon abzulenken. Ja, was man jetzt einfach auch sagen kann, das sind halt, ich nehme mal an, dass der finnische Film Iron Sky und auch Wreck the Dog aus Amerika ja letztendlich Polizsatiren sind, auf irgendwelche bestimmten Einstellungen.
Ja, ganz klar. Also Iron Sky, hatte ich jetzt vergessen, ne? ist tatsächlich neu, also ist jetzt aus diesem Jahr sozusagen, 2012. Und Wreck the Dog sehe ich gerade, ist 97, also ist schon ein bisschen her. Aber was ich halt immer wirklich, also ich finde, so ein Film zeichnet das aus, ja, dass halt nach wie vor aktuell ist. Ne? Also den könnte man auch heute gucken und würde sagen, ja, genau, so kann ich mir das total vorstellen, dass das tatsächlich auch so läuft, dann irgendwie im Wahlkampf oder auch generell.
Wobei, bei Wreck the Dog ist das, glaube ich, auch so angelegt, weil ich glaube, der Präsident wird nicht einmal gezeigt. Oder wenn dann nur...
Ich glaube immer von hinten, genau, oder von so, hinten. Ne? Oder man sieht ihn immer so durchs Bild huschen oder so.
Er ist halt ganz kurz im Bild. Er wird halt nie wirklich richtig vorgestellt oder man sieht ihn halt nicht in der Totalen. Und er taucht als Charakter auch überhaupt sonst nicht auf. Also er ist halt über ihn gesprochen und so weiter. Und dadurch ist es halt natürlich dann auch wieder austauschbar. Und dann auch in einer gewissen Weise zeitlos. Also wie gesagt, unbedingt empfehlenswert, wer sich da so ein bisschen interessiert für den amerikanischen Politapparat und Medienapparat und wie das alles fiktional laufen könnte. Das Ganze basiert auch auf einem Buch von Larry Beinhardt, was ein bisschen ernster ist und wo diese ganze Geheimdienstgeschichte ein bisschen ernster auch genommen wird, weil da dann auch die Beteiligten die Konsequenzen von diesem ganzen Unternehmen zu spüren bekommen. Im Film ist das etwas leichter genommen und da wird dann nicht drauf eingegangen, was, glaube ich, dem Film auch ganz gut tut, weil sonst würde er wieder so eine düstere Note bekommen und dann wäre, glaube ich, da was anderes draus geworden, als was es jetzt wirklich am Ende darstellt.
Also er ist auch schon dramatisch. Ich kann mich daran erinnern, dass der Schluss jetzt auch nicht so juhu und jäh und positiv, sondern...
Ja, aber er hat halt so ein bisschen was verschmitzt. Er hat halt ein bisschen was Verschmitztes. Im Buch ist es wirklich so, dass da... Also ich glaube, im Film, da stirbt auch jemand, aber das ist halt nicht so böse gemeint. Das passiert da eher als Unfall. Wir verraten jetzt nicht die Umstände, wir wollen jetzt hier nicht spoilern, aber im Buch ist es nachher so, da kommen dann Leute schon zu Tode, weil eben die Geheimdienste dann anfangen, die Sache zu beerdigen. Also dass dann mit diese ganze Sache, da darf dann halt niemand drüber Bescheid wissen, was da gelaufen ist, und da ist das Buch halt in der Situation ein bisschen ernster, was das angeht, und da wird es auch noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive erzählt. Also da ist sozusagen unser Protagonist ein Vietnam-Veterane, der dann als Sicherheitsmensch in diese Geschichte mit reinrutscht.
Ah, okay.
Und deshalb ist das noch ein bisschen anderer Polit-Thriller, der dann ein bisschen ernster in dieser Hinsicht ist. Man hat zwar auch skurrile Momente, wo man auch ein bisschen lachen kann oder sich schon sagen muss, wie sowas Surreales funktionieren kann, dass das Auswirkungen hat dann auch auf die Wählerschaft. Aber in dem Film ist es halt satirisch dann angegangen und es wird halt ein bisschen satirisch dann auch weitergegangen. Also es werden zwar Konsequenzen angesprochen auch, und da sind auch welche statt, aber das ist halt nicht so dunkelböse wie das Buch.
Okay, wir sind hier auch nicht alleine. Also wir hatten uns das jetzt, ne, irgendwie, wir haben überlegt, okay, welche Filme nehmen wir. Ich habe gestern gesehen, dass der Soziopath in seiner aktuellen Ausgabe zum Thema Propaganda auch auf den Film verweist. Also sie sagen, okay, wenn man halt irgendwie wissen möchte, wieso Propaganda funktioniert, unbedingt Wechseldoc gucken. Also es ist jetzt nicht nur, wir sind hier nicht alleine. Irgendwie. Es gibt auch andere Leute, die intelligente Leute, die sagen. Ja, super. Das ist echt ein tolles Beispiel, um sich das mal anzuschauen, sozusagen. Nur mal so als Tipp noch am Rande.
Genau. Wir hatten, ganz genau auf dem Zettel hatten wir jetzt aufgeschrieben, unser Weg jetzt hier in Iron Sky, Wax the Dog, ziemlich viele skurrile Charaktere. Nicht nur namentlich, sondern halt auch als Personen, wie sie auftreten, kleidungs- und ich glaube frisurtechnisch auch.
Ja.
Dass wir einfach von diesen skurrilen Charakteren auf Serious Man kommen. Ist natürlich jetzt ein großer Schritt, weil es da ja eher weniger um Politik geht. Und wir noch ein bisschen mehr in die Vergangenheit reisen.
Ich weiß gar nicht, wann soll das spielen? Ah ja, doch, ich sehe gerade 67.
Genau. 60, genau. Ende 60er Jahre. Also von der Jetztzeit einer amerikanischen Präsidentin über einen Präsidenten in den 90ern ins Amerika der 60er Jahre.
Na, warum nicht? Also es passt doch.
Genau. Reisen so. Zurück in der Zeit, genau.
Genau, also im Prinzip ist es umgekehrt chronologisch.
Der Film ist auch schon ein bisschen älter. Also, was heißt jetzt älter? Ist kein Klassik.
3 Jahre, nur 2009, genau. Genau.
Ist ein Film von den Coen Brothers.
Sehr cool, ja. Das ist auch einer der Filme, die ich im Kino, also es ist jetzt von den besprochenen der erste, den ich auch tatsächlich im Kino gesehen habe. Und das,
genau, ich auch. Also genau, Wax the Dog, den habe ich, glaube ich, das erste Mal im Fernsehen oder so gesehen.
Ah, okay. Mhm.
Aber Serious Man, ja, da kann ich jetzt auch zustimmen, ist auch mein erster Film.
Und das ist auch großartig, den im Kino zu sehen, weil bei den Coen Brothers, ja, da sind ja wirklich auch so Einstellungen drin, die einfach mal auch richtig toll wirken, wenn man die so auf dieser großen Leinwand sieht.
Auch mit, ja, irgendwie auch so mit dem Soundsystem, muss man sagen, weil der Film sehr abhängig vom Soundtrack ist. Also es ist wirklich diese, also nicht nur die Songs, die da verarbeitet sind, sondern auch die Tonkonstrukte, die da verwendet werden. Jeder, der sich den Trailer angeguckt hat, wird wissen, was ich meine. Ist einfach großartig. Ist diesmal kein Film, der so sehr um Gewalttätigkeit sich dreht. Also da muss man sagen, Skurrilität wird jetzt hier nicht durch Gewalt dargestellt. Also wer Coen Brothers kennt, mag vielleicht von Fargo, Blutiger Schnee schon mal gehört haben. Oder neuere auch hier No Country for Old Men. Mhm. Und man muss sagen, Serious Man geht nicht so sehr um dieses Gewaltthema. Also da haben wir ja eigentlich, glaube ich, gar nichts drin.
Also zumindest nicht, was jetzt körperliche Gewalt im weitesten Sinne angeht.
Genau,
also, weil
psychologische Gewalt ist natürlich ein ganz anderes Thema.
Das ist auch ein großes Thema, würde ich sagen, in dem Film. Also,
Okay, fangen wir jetzt eigentlich mal an zu sagen, worum es geht. Wir lachen hier doch im Hintergrund, aber okay. Story geht um einen Physikprofessor, wie gesagt, in den 60er Jahren, der halt eines Tages nach Hause kommt und dem sich seine Frau gegenübersetzt und die dann ganz ernst ihm mitteilt, dass es nun mal langsam Zeit wird, über Scheidung nachzudenken.
Und er weiß von nichts, ja. Also das muss man dazu sagen. Ist jetzt nicht so, dass ich das für ihn irgendwie angedeutet hätte, sondern er kommt nach einem normalen Arbeitstag nach Hause und die Frau tut so, als ob, ja, ne, also wird ja auch endlich mal Zeit, aber es ist eine sehr coole Szene. Genau. Und es wird noch schlimmer, als sie erzählt, mit wem sie, also sie hat einen neuen, ist klar. Und es wird noch schlimmer, als sie erzählt, wen sie denn da hat.
Genau, Cy Abelman.
Cy Abelman, der sich dann auch im Nachhinein da einschaltet und Mr. Larry Gopnik heißt er, ne? Also es ist so jüdisches Milieu, müsste man vielleicht dazu sagen, ne? Dass das,
genau, wir werden jetzt auch den Anfang des Films nicht spoilern, weil ich glaube, ja, ich darf das, glaube ich, nicht mal benennen, wie man sich da fühlt, wenn man diesen Anfang des Films guckt. Das muss jeder selbst machen. Also guckt euch den Film an und dann wisst ihr, wovon wir jetzt sprechen. Zumindest beim Anfang des Films. Wie gesagt, da kann man jetzt nicht zu sagen, weil das hat eine bestimmte Wirkung auf diesen ganzen Film, den man sieht. Mhm. Wir werden jetzt einfach nur mal über die Handlung des Mittelstückes reden, denke ich mal.
Genau.
Ja, wie gesagt, Mann kommt nach Hause, Frau setzt sich an den Küchentisch und teilt mit, sie möchte sich scheiden lassen. Er fällt natürlich aus allen Wolken, weiß überhaupt gar nicht, was los ist. Sie fängt natürlich gleich an zu erzählen, was alles nicht gut läuft und er weiß gar nicht, wie er darauf antworten soll, weil ja, also die Erschütterung und dieser Überraschungseffekt, er ist halt völlig übertölpelt und kann überhaupt eigentlich gar nicht richtig darauf reagieren, was sie ihm da alles mitteilt und was sie ihm sagt. Und ganz lustig, um diese Kernszene herum kriegt man so, wird einem gleich die Familie mit eingeführt. Also wir haben da den Sohn, der halt irgendwie auf seine Bar Mitzwa zusteuert. Wir haben die Tochter, die da ins Bad will, um sich die Haare zu waschen. Das Bad ist aber belegt von seinem Bruder, der da zeitweilig im Familienhaus untergekommen ist.
Onkel Arthur, genau. Blockiert das Bad,
Onkel,
genau.
Arthur blockiert das Bad, das wird auch so ein Running Gag während des ganzen Films. Dass halt immer, wenn jemand ins Bad will, Onkel Arthur halt da ist. Und keiner das Bad benutzen kann.
Und auch im Nachhinein eigentlich nicht wirklich benutzen möchte. Ja, also ich weiß gar nicht mehr, was der eigentlich genau hat, aber der muss sich aber irgendwelche Flüssigkeiten absaugen.
Das ist einfach nur irgendeine Zyste im Nacken.
Also sehr abgefahren und auch echt ein bisschen eklig so. Aber ja, und vor allem, ja genau, da kommt der Soundtrack dann auch wirklich sehr zur Geltung.
Mhm. Dann haben wir aber natürlich, ist das so ein Einfamilienhaus, Wohngebiet, wo die da sind. Alles nette Nachbarn natürlich, aufrichtige Menschen. Mhm. Wie man das halt wirklich klein kennt, diese Straßenidylle von Einfamilienhäusern, die halt wirklich in gleicher Bauart, im Würfelmuster dahingesetzt sind und alles ganz interessante Leute. Sobald wir dieses Setting haben, geht's halt los, dass erstmal der Scheidungswunsch der Frau dann näher beleuchtet wird, indem er dann halt losgeht, dann erstmal sich einen Anwalt besorgt. Dann will die Frau halt auch gleich eine rituelle Scheidung haben, dass sie da eine klare Trennung ziehen kann und dann auch frisch und neu anfangen kann mit ihrem neuen Mann.
Das ist auch, glaube ich, genau, ich glaube, das ist auch eigentlich die Idee von Cy Abelman, dass es doch bitte, wenn, dann auf diese rituelle Art und Weise passieren soll, die Scheidung. Weil der ist halt so ein...
Ich finde ihn eigentlich toll. Das ist so, Cy Abelman ist der Mediator. Er kommt ganz nett rüber.
Ja.
Versucht immer alles so ein bisschen positiv zu belegen. Ganz, ganz unaggressiv. Also er nimmt da jegliche Aggression, nimmt er aus jeglicher Kommunikation heraus.
Also er versucht es zumindest. Also das Coole ist, als ich das gesehen habe, wie er versucht, die Aggression rauszunehmen, also auch gerade, was jetzt den eigentlichen Ehemann angeht, das hätte mich als Ehemann absolut aggressiv gemacht und das tut es ja auch. Ne? Also ich
meine, wobei wir ja wirklich bemerken müssen, dass Larry Gopnik, also unsere Hauptfigur, unser Physikprofessor, ja wirklich ein ruhiger Mensch ist und wirklich gar keinem irgendwas zuleide tun will und auch ja letztendlich auch wirklich ganz unaggressiv. Also sicher, er ist absolut erschüttert und ist wirklich sehr, ich weiß gar nicht, verstört, als er dann auch auf Cy Abelman trifft und der mit welcher Art und Weise er da angegangen wird von dem Cy Abelman, ist natürlich dann von seiner Frau etwas geschockt. Die Kinder kümmern sich halt überhaupt nicht. Sie kriegen das, glaube ich, nicht mal richtig mit, was da abgeht.
Na, der Sohn hat einfach nur damit zu tun, irgendwie an den nächsten Stoff zu kommen. Ne? Also der ist doch irgendwie, also der dealt, nimmt halt irgendwie, also er raucht, glaube ich, einfach Gras, ne? Man isst es nicht. Genau. Und ist aber völlig stoned, wenn er dann irgendwie versucht, sich auf seine Bar Mitzwa vorzubereiten, weil er da halt irgendwelche Texte sozusagen auswendig können muss. Und die Tochter, die ist eigentlich nur damit beschäftigt, die will, glaube ich, eine Nasen-OP haben oder so, ne? Also die hat Probleme mit ihrer Nase und das ist alles, was sie irgendwie interessiert. Und sie will halt ins Bad. Das
ist so die. Genau. Und was der Sohn auch noch für ein Problem hat, ist, dass der Fernseher immer flimmert und der Antennenempfang nicht klar ist und er seine Sci-Fi-Schule nicht gucken kann.
Genau.
Und in diesem ganzen Trubel durcheinander kommt es dann halt auch wirklich noch, dass der, also es kommt dann Schlag für Schlag für unsere Hauptfigur. Er hat dann einen koreanischen Studenten, der ihn versucht zu bestechen. Dann steht seine Bewertung da, ob er dann weiter als ob seine Professur verlängert wird an der Hochschule. Dann hat er Probleme mit seinem einen Nachbarn, der da die Grundstücksgrenze einfach durch den Rasenmähen immer weiter auf das Grundstück von unserem Helden gesetzt hat und da so sein Grundstück vergrößern möchte.
Und auch durchaus dann mal, bevor er zur Jagd geht, zeigt, dass er auch ein Gewehr hat. Also, ne, nachdem er dann seine Grundstücksgrenze nach und nach durchs Rasen mähen, also er mäht einfach immer mehr. Genau. Und auch schön mal das Gewehr in die Höhe hält. Und, ne, also, damit auch mal klar ist, wer hier das Sagen hat, was die Rasengrenze angeht.
Und da muss man einfach sagen, da ist unser Held halt sehr, sehr defensiv, allen Sachen gegenüber. Also, das wird dann nachher so krass sogar, dass er dann seiner Frau zustimmt und dass er da drauf eingeht, also gar nicht sagt, dass das unmöglich ist und dass es keine Probleme gibt, sondern das zwar in Frage stellt, aber irgendwie dem Ganzen dann auch zustimmt, ziemlich schnell, ne? Also da ist dann auch kein
Na, er kann auch nicht anders. Nachdem Cy Abelman ihm klar gemacht hat, dass er da nichts, ne? Und dass alles, was er tun muss, ist ruhig atmen und bis 10 zählen, dann wird alles besser und so.
Ja, sehr schöne Szene, wo sie gemeinsam bis 10 zählen.
Genau.
Kann man bis 10 zählen? 1, 2, 3. Kann man es auch still machen?
Aber man möchte die ganze Zeit, also auch ich würde sagen, ich bin wirklich jemand, der Gewalt überhaupt nicht toll findet. Aber ich habe gedacht, ich würde dem wirklich gerne die Luft abdrehen, damit er endlich mit diesem Scheiß aufhört, ja. Das ist irgendwie zu gut für diese Welt, ja.
Wirklich. Und schön ist halt auch diese Verwendung von den Namen, weil Ableman, also der Mann, der Macher, der, der es kann. Also das ist so wirklich tolle Verwendung. Natürlich ist dieses jüdische Grundschema nicht ganz fehl am Platze, weil eben auch ein bisschen auf bestimmte Traditionen oder auch gesellschaftliche Strukturen ein bisschen der Satirehammer angelegt wird. Das merkt man da ganz deutlich bei den Sequenzen, wo er halt seine Anwälte besucht, beziehungsweise wo er um einen Termin beim Rabbi bittet, weil er halt Seelenheil sucht und nicht mehr mit der Situation klarkommt und halt wissen will, was irgendwie schiefgelaufen ist in seinem Leben. So.
Das heißt, er geht zum Rabbi, ist auch nicht korrekt, weil er geht sozusagen von einem Rabbiner zum nächsten, weil irgendwie keiner eben wirklich helfen kann. Und zu dem er eigentlich möchte und der wohl so die Größe ist, was solche Sachen angeht, der ist nicht da. Also der ist nicht zu sprechen und man kann aber andere Rabbiner aufsuchen, die aber alle irgendwie, wie soll man das jetzt nicht ausdrücken? Also die auch alle so ihre eigenen Eigenheiten und Probleme zu haben
scheinen. Die haben halt alle ihren Blick auf die Welt und eine gewisse Philosophie, oder nicht Philosophie, das ist falsch, eine gewisse Interpretation des Ganzen. Und wie man halt Gott gegenübertritt und was man halt von Gott auch verlangen kann für sein Leben.
Na, weil Gott kann auch mal sein wie der Parkplatz da draußen.
Genau, ein sehr gutes Stichwort. Aber man muss das ja auch gut sehen. Das ist schließlich der Nachwuchsrabbiner. Ne? Also das war jetzt hier, das ist der Nachwuchsrabbiner gewesen, der diesen Satz losgelassen hat.
Also das öfter, also egal worum es geht. Aber sehen Sie doch mal, das ist wie da draußen mit dem Parkplatz. Sehr cool.
Aus seiner Anwaltskanzlei, die ihn da in diesem Entscheidungsfall da betreuen, wirken nicht unbedingt kompetent. Man hat also mehrere Termine, wo er dann halt hingeht und denen halt abdeckt, was seine Frau da alles schon unternommen hat und dass sie ihm schon das ganze Geld vom Konto abgezogen hat und dass er dass er aufgefordert wurde, sein eigenes Haus zu verlassen und ins Motel einziehen musste und ich weiß gar nicht, welcher war denn das? Also es geht dann nachher um einen speziellen Fall, wo sie dann von der Anwaltskanzlei einen Seniorpartner da hinzuziehen müssen. Genau, da hat er wegen dieser Grundstücksgeschichte angefragt, ob seinen Nachbarn vor gerichtlich irgendwie das regeln kann, dass der halt diese Grenze da nicht mehr benutzt. Und dann wird da ein Seniorpartner von dieser Kanzlei hinzugezogen, der dann kurz bevor er sein Ergebnis präsentieren kann, in einem Herzinfarkt umkippt einfach. Und während dieses ganzen Filmes wird so ein bisschen diese ganze Untergangsstimmung immer weiter vorangetrieben durch solche Rückschläge, die er da immer wieder erleidet in seinen ganzen diversen Problemfällen, die er da hat. Aber wir wollten ja darüber sprechen, diese ganze Struktur der jüdischen Gesellschaft in Amerika wird halt ein bisschen unter die Lupe genommen. Der Sohn hört während des Hebräischunterrichts, hat er so ein kleines Radio und hat halt so einen Ohrstecker und hört halt Radio, also Musik. Und der Lehrer kriegt das halt mit und dann wird er halt zum Direktor geschickt. Und diese Szene ist auch sehr großartig. Es wird nicht gesprochen während dieser ganzen Szene. Also der Junge versucht ein paar Mal dem Direktor zu erklären, was das ist da, dieses Radio und wie man das benutzt. Und der bringt ihn aber immer wieder zum Schweigen. Und es gibt dann eine sehr schöne Szene, wie sich dieser Direktor anguckt, was halt so ein Ohrstecker macht. Also wir kennen natürlich Kopfhörer in Genüge, in allen möglichen Art und Weisen, in unterschiedlichen Farben, aber damals war das halt noch was Neues und es ist eine großartige Szene.
Auf jeden Fall, ja.
Es verläuft dann halt so weiter. Es gibt dann halt immer mehr Probleme, die sich dann auch noch zuspitzen. Wir kriegen dann auch noch einen kleinen Rundschau von den Nachbarn, die dann da so sind. Ich weiß gar nicht, die eine Hausfrau, die da in der Nachbarschaft ist, deren Mann ist halt ständig auf Reisen. Da gibt es dann auch...
Und Genau, sie ja, raucht halt auch stimmungssteigernde Geschichten und sonnt sich nackt. Was unser Held mitkriegt, weil er ja andauernd an dieser Antenne rumrütteln muss, damit der Sohn sozusagen entsprechend seine Sendung und seine Serie gucken kann. Und da gibt's dann auch Aufeinandertreffen und so. Aber das ist mal so eine kurze Erholungsphase für ihn, aber im Prinzip läuft halt alles so auf die absolute Apokalypse zu. Ja, ich glaube, das kann man tatsächlich auch so sagen.
Genau, das wird dann halt nicht nur durch die Erlebnisse, die er hat, oder durch die Entwicklung seiner Problematiken, also seiner Jobsituation, dann halt diese Erpressungsgeschichte ist falsch, aber diese Bestechungsgeschichte von dem Studenten, wo dessen Vater sich auch noch einmischt, dann halt die Eskalation mit seiner Frau und seiner Ehesituation, dann eben diese, ja, auch die Geschichte mit seinem Sohn da und der Antenne und der Tochter, und dann halt die Wohnsituation auch, dass der Nachbar da halt das auch nicht einsieht, da das wegzumachen. Ich glaube, der fängt nachher sogar an, da irgendwie einen Schuppen zu bauen.
Also es wird immer übergriffiger, richtig, ja. Es geht mit Rasenmähen los und irgendwann, genau.
Und das spitzt sich halt alles zu. Und es kommt dann auch letztendlich am Ende des Films von der Naturbedrohung noch was dazu, dass halt da ein Tornado dann auftaucht. Und wie gesagt, das spitzt sich alles wirklich auf Untergangsstimmung zu. Das Ganze hat natürlich einen Bogen. Wie gesagt, dieses Anfangsstück, was wir jetzt nicht besprechen, was ihr euch angucken müsst, dann diese Geschichte von unserem Helden, diesen Physikprofessor Larry Gopnik, und dann auch letztendlich diese Endsequenz mit diesem drohenden Tornado. Ja, weiß ich nicht, ist das Weltuntergangsstimmung, ist das einfach so ein bisschen der Pessimismus der Kultur, oder was soll da gezeigt werden?
Also was für mich irgendwie so ganz stark im Vordergrund ist, dass so zum einen dieses, ne, das ist jetzt wirklich so ein dieser Mann, der ist halt wirklich, also der macht eigentlich alles richtig, der macht alles so, wie die Gesellschaft das von einem Mann sozusagen erwarten würde, und trotzdem hat er permanent einfach Schwierigkeiten, beziehungsweise kriegt auch zum Teil daraufhin Schwierigkeiten, weil er halt sich nicht wehrt, er macht nichts, und dadurch, ne, passiert das halt eben, dass zum Beispiel der Nachbar halt immer übergriffiger wird, sich immer mehr nimmt und so. Und was ich halt irgendwie so spannend finde, ist, dass in einem Moment, wo er, also das ist ziemlich am Ende, in einem Moment, wo er dann wirklich mal etwas macht, was jetzt wirklich seiner Überzeugung und auch vielleicht so den Werten und Normvorstellungen der Gesellschaft widerspricht, ja, wo er sich wirklich darauf einlässt und sagt, okay, dann mache ich das jetzt halt einfach, in dem Moment eskaliert das. Und in dem Moment kommt dann diese Weltuntergangsstimmung, ja, es kommt dieser Tornado, es kommt ein Anruf für ihn, der unwahrscheinlich wichtig ist, sozusagen, weil halt irgendwie klar wird, was sich daraufhin entscheidet. Und das ist im Prinzip so dieses, so auf der einen Seite, okay, du kannst halt machen, was du willst. Du bist einfach so ein kleiner Mann, und du bist halt zum einen Spielball der Gesellschaft, ne, weil du kannst dich auch an die Regeln halten, und dann kommt so ein Cy Abelman und gibt dir noch gute Ratschläge, wie du bei deiner Scheidung hinwegkommen kannst, so, ne, mit Atmen und bis 10 zählen und so. Und beziehungsweise du kriegst halt Ärger, weil wenn du einem Studenten sagst, ey, sie haben es einfach nicht begriffen, darum kann ich ihnen keine gute Note geben, dass das alles nicht funktioniert, weil der Student dann irgendwie einen reichen, einflussreichen Vater hat, der dann da irgendwie sagt, ja, wieso nehmen sie das Geld nicht, das kann ja wohl alles nicht sein, und dann kann, ne, schreiben sie doch da einfach die 2 rein und so. Also es ist halt irgendwie so dieses, ne, also da bist du halt, also er ist halt völlig ausgeliefert, und es passiert so ganz viel mit ihm, und er ist aber auch nochmal höheren Mächten ausgeliefert, ne, also was jetzt so diese ganze Religiosität angeht. Und ich hatte so das Gefühl, dass das genau das zeigt, ja, du bist einfach ein armes kleines Würstchen. Und wenn es halt einfach mal schlecht läuft, dann läuft es auch richtig schlecht. Und zwar von allen Seiten. Ne? Egal ob Natur, Gott, Gesellschaft, es ist, wenn man einmal auf diesem, auf dieser Straße, sage ich jetzt mal, ist, dann hat sich das einfach mal erledigt. Ne? Also ich finde es auch total schön, weil Jefferson Airplane ist tatsächlich so ein, ne, das kommt halt immer wieder, und da ist ja diese Anfangszeile, ist die immer wieder zitiert wird, ist "When the truth is gone", ja, und so weiter. Und genau das, also ich finde, das sagt genau das, was dieser Film einfach darstellt, in wirklich sehr, sehr coolen, also es ist ein sehr, sehr cooler Film, also auch wenn sich das jetzt so dramatisch anhört, ich habe mich wirklich,
ja, man muss halt,
königlich amüsiert, halt, man muss so, die man ganze Zeit lachen, weil man denkt, wie abgefahren ist das denn jetzt so? Und die Bilder sind großartig und
er ist das halt, ist einfach er ist so. Ist halt wirklich böse, das stimmt schon, aber man muss trotzdem, also man muss halt einfach wirklich lachen die ganze Zeit.
Also zum Teil bleibt ihm das so im Halse stecken,
wenn
man
denkt
so.
Traurig ist, genau.
Ja, genau. Aber es ist unwahrscheinlich unterhaltsam und ja, wie gesagt, allein für die Bilder finde ich lohnt sich, dass sich diesen Film anzugucken und naja, und ihr könnt euch ja auch dann wirklich eure eigene Meinung bilden, aber für mich war das genauso dieses, okay, du hast halt, ne, wenn du halt ein armes Würstchen bist, dann kannst du machen, was du willst, du hast einfach mal absolut verloren, so. Naja.
Genau, und genau. Gott hilft dir auch nicht immer.
Gott, nein, im Gegenteil, es kann tatsächlich passieren, dass Gott, naja, dann noch eins draufsetzen.
Genau.
Genau. Naja.
Genau, das arme kleine Würstchen ist auch ein Thema des nächsten Filmes. Das ist Looking for Eric. Da kommt auch unser Grundthema her von der Einleitung. Hier geht es um den Postboten Eric aus Manchester und wir werden in den Film eingeführt, dass Eric einen Nervenzusammenbruch erleidet und mit seinem Auto falsch herum im Kreisverkehr fährt, bis er halt auf ein anderes Auto trifft.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Genau. Im Film selbst wird jetzt so ein bisschen dargestellt, wie es zu diesem ganzen Nervenzusammenbruch kommen konnte, was so die Problematiken im Leben von Eric sind. Und es wird uns aber hier eine Lösung aufgetan. Also.
Die auch tatsächlich wieder was mit Konsum von stimmungsaufheiternden Substanzen zu tun.
Genau, wir haben heute auch krass, also politische Filme haben wir angefangen, jetzt kommen wir hier nur noch zu Raucht Gras, Leute.
Genau, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Genau. Auch im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl in dem Film gibt es keine Sexszenen, aber es geht auch irgendwie um Sex so.
Und es geht um Rock'n'Roll.
Und es geht um Rock'n'Roll, wichtig. Genau. Also von daher passt das halt alles wunderbar zusammen. Was noch dazu kommt, ist Fußball. Also Religion sozusagen.
Genau. Was, genau, da haben wir vorher gehabt. Vorhin haben wir die jüdische Religion, jetzt haben wir Fußball. Mhm. Genau, und so funktioniert das ja auch, wo uns philosophisch die jüdische Religion im Serious Man als Philosophiegrundlage gedient hat, so ist das jetzt hier der Fußball.
Genau.
Also wir bekommen unsere philosophischen Sinnsprüche aus dem Fußball, oder besser gesagt von einem Fußballer selbst. Und zwar, Eric ist halt Fan von Manchester United und und sein größter Star ist halt Eric Cantona.
Mhm.
Der natürlich, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr beim Menu spielt.
Müsste man tatsächlich mal nachgucken. Aber ich glaube, er erzählt irgendwie was, ne, dass der irgendwie gesperrt ist oder so. Also das kommt irgendwann im Laufe des Films. Also er spielt in dem Moment nicht mehr. Ne? So irgendwie so, die Richtung.
Mhm. Ich muss sagen, ich bin da von der Fußballseite kein großer Experte. Kann da also nicht so viel zu beisteuern.
Aber ist toll. Also ich bin auch kein Experte, aber ich gucke ganz gerne Fußball. Gestehe ich. Und das ist immer mal so, dass man von diesem Eric Cantona immer mal wieder so so Original-Szenen eingeblendet kriegt, wenn der irgendwelche Tore schießt oder Pässe vorbereitet. Und es ist echt richtig, richtig geil. Ja. Also auch Fußballfans kommen da auf ihre Kosten und denken, oh, was für ein schönes Tor. Ja, also wirklich.
Mhm. Und was ich schön finde, ist, aber auch wenn ich jetzt mit Fußball eher weniger zu tun habe, dass es hier nochmal gezeigt wird, was diese Fangemeinschaft auch bedeutet.
Mhm, genau.
So, auch für das Leben der einzelnen Leute. Denn hier wird das auch gezeigt, so der Freundeskreis von Eric besteht größtenteils aus anderen Postboten, also Kollegen.
Mhm.
Gleichzeitig aber auch Freunde im Geiste, denn alle sind Fußballfans.
Mhm, genau.
Und gehen auch gemeinsam in den Pub und gucken sich Fußball an. Beziehungsweise, es wird, glaube ich, angedeutet, auch damals zu Spielen gegangen. Da Looking for Eric ein Film von Ken Loach ist, oder besser gesagt von dem Team Ken Loach und Paul Leverty, haben wir natürlich auch Sozialkritik. Also es geht halt, ja, ich weiß nicht, Postbote, also da, wie mir das dargestellt wird, könnte man schon sagen, das ist schon ein bisschen untere Mittelschicht oder schon an der Grenze zur Unterschicht.
Ja, eher das.
Mhm. Was Einkommens- und Sozialsituation aussieht. Und es wird halt da auch nicht gerade zimperlich oder beschönigend irgendwie mit der Realität umgegangen. Also es wird ganz klar gezeigt, wie die Familienverhältnisse sind, dass jetzt halt auch nicht für alles Geld da ist. Und trotzdem gibt es halt diesen Zusammenhalt von dieser Gruppe von Kollegen oder Fußballbegeisterten, die da auch ganz bei sind und ihrem Freund auch helfen wollen. Also die kriegen natürlich mit, dass da der Nervenzusammenbruch war. Der vorher angesprochene Meatball kommt halt auch vorbei und holt Eric aus der Psychiatrie ab, in der er sich halt befindet. Die haben das, glaube ich, sogar als Selbstmordversuch eingestuft. Mhm, ne?
Ja, ja.
Wie angesprochen ist halt Meatball der Charakter, der sich für alles Bücher besorgt und dann beliest und dann die Problemlösung praktisch angeht und dann muss alles durchgeführt werden,
genau,
was in diesen Lebensratgebern auch drinsteht.
Genau, Meditationsrunden, wo es dann darum geht, oh, das ist doch, ne, so fucking not that difficult. Also der rastet halt völlig aus, weil halt die Postboten so ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich irgendwelche Kraftfiguren vorzustellen, beziehungsweise sie.
Was aber sehr schön ist, dass sie dann welche finden.
Und sehr coole, sehr coole, ja. Also es, so, ja.
Gandhi, Mandela.
Fidel Castro. Ja, ja, yeah, that's a good one. Genau. Es ist wirklich sehr schön, ja. Also es ist eine sehr coole Szene, weil die, also sie wollen das, weil sie wollen halt diesem Eric wirklich helfen und sagen, okay, ne, Meatball hat da jetzt was gelesen und jetzt probieren wir das mal aus. Und es ist, aber trotzdem sind sie halt irgendwie, naja, die machen das halt zum ersten Mal und das merkt man halt irgendwie auch ganz toll. Und es ist halt irgendwie sehr schön, weil Meatball leitet das Ganze an und der, ich weiß gar nicht, was das für ein Akzent ist, den er da spricht. Also es ist ein sehr abgefahrener englischer Akzent irgendwie für mich. Also es hörte sich komisch an und dann der.
Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Akzent ist oder ob der einfach so ein bisschen
ist. Vielleicht auch ein Sprachfehler, vielleicht auch beides. Also es hörte sich auf jeden Fall auch noch lustig an dazu.
Und also ich glaube, das ist nicht gestellt, weil ich den Schauspieler auch in anderen Rollen gesehen habe und da spricht er halt ähnlich.
Ah, okay.
Oder beziehungsweise spricht er halt einfach
okay,
so.
Okay, also es ist halt wirklich auch hörenswert und wie gesagt, er rastet dann auch tatsächlich aus und das kann doch jetzt nicht so schwer sein und ja, und das während der Meditation. Also es ist wirklich witzig, aber es ist halt irgendwie auch, das finde ich nämlich auch, das was du jetzt gerade gesagt hast, ne, dass das halt wirklich so dieser Versuch, hey, wir müssen jetzt irgendwie aufbauen und wenn das jetzt irgendwas ist, der arbeitet da und sortiert halt irgendwelche Sachen ein, wir gehen jetzt alle mal hin und sagen ihm irgendwas Nettes oder so, ne? Und das ist halt irgendwie.
Genau, weil Lachen halt ist die beste
Medizin. Genau, Lachen ist die beste Medizin.
Das ist gelesen das, und da werden Endorphine ausgeschüttet und deshalb müssen wir ihn jetzt zum Lachen bringen.
Genau.
Koste es, was es wolle und das ist wirklich gemein, weil dann wirklich nacheinander gehen sie dann zu Eric hin.
Wie so Nummernrevue sozusagen, genau.
Genau. Versuchen dann irgendwelche Witze zu erzählen, was naja mehr oder weniger gut gelingt.
Zumal es auch etwas auffällig ist, wenn so 8 Leute hintereinander irgendwie bei ihm ankommen und jeder irgendwie versucht irgendwie. Naja, aber es ist halt trotzdem irgendwie total unterhaltsam, total nett. Und wer dann aber wirklich auch hilft, also das hilft Eric sicherlich, obwohl man das jetzt, also ich finde am Anfang des Films wird einem das nicht so klar irgendwie, wie wichtig halt auch diese Freunde, diese Fußballgemeinschaft ist, weil wer jetzt wirklich ausschlaggebend ist, ist wirklich dieser Eric Cantona, der nämlich nach Konsum besagter Substanzen auf einmal bei Eric nicht mehr nur als Poster an der Wand hängt, sondern tatsächlich im Schlafzimmer steht. Und
genau, das ist auch eine schöne Szene, weil er dann wirklich vor dem, also der Eric, der Postbote, vor dem Poster von Eric, dem Fußballer, steht.
Stimmt, und er redet auch immer mit diesem Poster.
Und ihm praktisch um Hilfe bittet oder ihn auch um Rat fragt, insofern, dass er wirklich vor diesem Poster steht und sagt, ja, du hast doch auch harte Zeiten gehabt und halt, wie hast du denn zum Beispiel mit der Sperre oder wenn halt das nicht so gelaufen ist im Spiel, wie hast du denn dem ganzen Druck gehalten? Wie hast du das gemacht? So, und dann flüchtet er sich aber ein bisschen so in so eine Ausrede oder so zieht sich dann wieder zurück und sagt, naja, du bist ja eh ein Genius, also ein Genie und schaffst das dann alles ganz locker und leicht und bist ja auch immer ganz angstfrei da im Fußball und schießt ja die Tore, bist halt der große Macher. Und dann kommt halt wirklich aus hinter ihm dann einfach, nö, bin ich nicht.
Genau.
Und wie vom Schock getroffen, dreht sich dann Eric, der Postbote, halt um und dann steht Eric, der Fußballer, in seinem Zimmer. Und dann hat man das wirklich so schön im nordenglischen Akzent, der Eric, der Postbote, stehen. Wirklich dieses, oh Scheiße, was ist das?
Obwohl ich finde, dafür, dass der auf einmal da im Zimmer steht, reagiert er doch noch relativ cool. Also ich meine, ich würde, glaube ich, nicht so cool reagieren können, wenn auf einmal ne? So.
Ja, ich glaube, er ist auch einfach gar nicht mehr so fähig, dass er da jetzt so groß rumspringt. Also er ist halt einfach wirklich fast erstarrt.
Ja, genau.
Und dann das Lustige ist aber, dass er dann nicht weiter durchdreht und sagt dir, was ist das jetzt für ein Scheiß? Wer bist du? Wie kommst du hier rein oder so? Sondern ihn dann sagt, ja, wenn du sagst, du bist Eric Cantona, dann sag doch mal was auf Französisch. Und das macht er dann auch prompt und dann nimmt er ihm ab, dass er Eric Cantona ist.
Obwohl er kein Französisch dann, kann, ne? Das kommt dazu. Er genau, versteht das dann immer nicht. Wenn der mal was auf Französisch sagt, dann geht es auch mal darum, und was heißt das jetzt?
Genau, und das Schöne ist halt, dass sie dann wirklich darüber ins Gespräch kommen, über die Probleme, die Eric hat, und also der Eric, der Postbote, und dass dann der Eric Cantona sozusagen so ein bisschen als Gesprächspartner ist. Mhm. Weil Eric, man merkt das halt auch im Laufe des Filmes, es wird halt dargestellt, wie Eric lebt und so, eigentlich ziemlich einsam ist. Also seine zweite Frau hat ihn verlassen, seine beiden Stiefsöhne, die da mit ihm im Haus wohnen, die kümmern sich halt um nichts. Er muss da den ganzen Haushalt machen und die leben so in den Tag hinein, hören nicht auf ihn, nehmen ihn nicht mal wahr. Also selbst wenn er irgendwie zu denen hingeht und irgendwie die anspricht oder so, kriegt er keine Antwort oder wird nur gesagt, er soll aus dem Zimmer rausgehen und sie in Ruhe lassen oder so. Mhm. Also man merkt schon, dass da schon Probleme existieren, die er da hat. Man kriegt dann auch immer ein bisschen mehr mit, das erzählt er dann auch dem Eric, dem Fußballer, seine erste Frau, dass er die halt sitzen lassen. Also die war schwanger und nach der Hochzeit ist er halt abgehauen.
Also das Kind war gerade da, glaube ich, ne? Also es war schon, also das Kind war da.
Ist gerade geboren gewesen.
Genau, also es war gerade so dieses erste Wäh und Kind und hey, jetzt bist du Vater und so, und in dem Moment war er weg. Mhm.
Genau, und dass er da so sozusagen schon ein bisschen seinen ersten Zusammenbruch hatte und diese auf ihn zukommende Verantwortung, dass das halt nicht hingekriegt hat und da vor Angst dann weggelaufen ist und einfach nicht wieder zurückgekommen ist. Mhm. Seine erste Frau trifft er jetzt aber wieder, weil seine Tochter, also sein Kind oder dieses Kind der ersten Ehe, halt jetzt auch eine erwachsene Tochter, also auch erwachsene Frau ist und selbst ein Kind hat und aber studiert. Und die braucht halt jemanden, der sich um das Kind kümmert, damit sie halt zum Studium gehen kann und ihre Abschlussarbeit fertig schreibt. Und da fragt sie halt ihren Vater an, ob der sich halt drum kümmern kann. Und weil er durch seinen Zusammenbruch und seine kleine suizidale Autofahrt bei einem Termin halt nicht auftaucht, musste sie halt das Kind dann bei der Mutter abgeben. Und da wird dann halt so eine kleine Vereinbarung getroffen, dass die sich gemeinsam um das Kind treffen und halt immer zu einer Übergabe kommen. Mhm. Und da merkt man halt, dass er über diese Trennung oder besser gesagt das Verlassen dieser Familie dass er das immer noch nicht verarbeitet hat. Und man merkt auch, die Frau hat das nicht verarbeitet. Und da ist halt dann ein bisschen komische Stimmung. Und er kommt auch halt auch nicht und kann nicht richtig was sagen und verplappert sich dann auch noch und spricht seine erste Frau halt mit dem Namen seiner zweiten Frau an. Und
ja, so richtig. First Case. Genau.
Genau. Und es geht halt alles schief, was schief gehen kann, so nach dem Motto. Also ist nicht so ein glückliches Treffen. Das bedrückt ihn dann halt auch wieder. Und dann spricht er halt auch wieder mit Eric, dem Fußballer, darüber. Und der gibt ihm dann halt tolle Tipps. Das sind wirklich diese Szenerien oder diese Treffen mit Eric, dem Fußballer, die sind auch toll, weil der Eric Cantona sich dann immer hinstellt, irgendwelche tollen philosophischen Sprüche ablässt. das wirklich in einer Szene dann auch so weit führt, dass dann Eric, der Postbote, dann ihm auch sagt, naja, er kann sich mal am Arsch lecken. Er sagt das immer so rein und das klingt alles so einfach, aber es ist halt nicht so einfach, das umzusetzen. Und da sagt ihm dann halt auch Eric, dass das halt nicht so einfach geht, dass man da ein bisschen was dafür tun muss. Mhm. Gleichzeitig kommt es dann aber auch noch hinzu, dass einer seiner Stiefsöhne Probleme mit so ein paar Gangstern kriegt. Als es das ein bisschen sich zuspitzt, die Situation zu Hause mit den beiden Stiefsöhnen, kommt halt Eric, der Postbote, nach Hause und da ist dann wieder alles nicht aufgeräumt und da sind wieder irgendwelche Sachen und er ist halt angepisst. Und dann geht er halt ins Zimmer und dann er wäscht, glaube ich, ab in der Küche, ne?
Mhm.
Genau. Und ist halt unzufrieden mit sich selbst und so. Und das Treffen mit der Frau ist auch nicht so gut gelaufen. Und ja, ist halt wieder in dieser Stimmung. Und dann steht halt Eric, der Fußballer, hinter ihm und sagt so, ja, du musst halt einfach mal Nein sagen. Und dann gibt es halt diese schöne Küchenszene, dass sie da stehen und dann auf Französisch Nein sagen aus vollem Herzen.
Also auch so laut, dass der jüngere Sohn, der jüngere Stiefsohn kommt und der sieht natürlich nur Eric, den Postboten, in der Küche. Und der fragt dann, hey Dad, ist alles okay mit dir? Das hörte sich jetzt gerade ein bisschen komisch an so. Und der antwortet dann natürlich, also Eric, der Postbote, antwortet dann ganz standardgemäß auf Französisch mit Non. Das ist wirklich sehr cool. Mhm.
Genau, und da ist so ein bisschen Entwicklung, kommt da rein und Eric, der Postbote, beginnt halt, macht dann so ja, Auflockerungstraining und macht Lauf und kümmert sich halt um seinen Enkel, trifft sich dann auch mit der Frau und fängt da auch immer mit ihr wieder an zu unterhalten. Mhm. Nimmt das dann auch in die Hand und erklärt ihr auch, warum er sie verlassen hat und was da sein Problem war. Also will das halt aus der Welt schaffen, diesen Vorfall. Oder was heißt aus der Welt schaffen? Er will sich halt entschuldigen dafür und will es halt ihr erklären, was da abgelaufen ist.
Genau, also weil sie weiß halt nicht, also er war halt einfach weg und hat sich da nicht mehr gemeldet sozusagen. Und er versucht halt zu sagen, was jetzt da der Hintergrund war. Ne? Also der hatte einfach so, im Prinzip hatte er so Panikattacken, ne? So kann man das sagen. Weil der hat irgendwie so eine komische Beziehung zu seinem Vater irgendwie und merkt halt irgendwie einfach, naja, was weiß ich, also kommt halt mit der ganzen Situation nicht klar. Also nicht, dass er jetzt irgendwie verheiratet ist und ein Kind hat, das findet er alles ganz toll, aber irgendwie macht ihm das auch Angst und irgendwann kann er halt dann nicht mehr nach Hause kommen, so, ne? Das ist, weil er einfach Panikattacken hat und dann bleibt er halt weg. So, das ist so dieses, und das versucht er ihr zu erklären und es ist tatsächlich so, dass also die haben dann auch schon miteinander geredet und sie möchte das auch wirklich wissen und sagt, nee, komm, erzähl's mir bitte. Und das ist jetzt auch nicht so, dass sie das jetzt völlig, völlig abgefahren findet, sondern sie sagt einfach nur, das geht total vielen so, warum hast du mir das einfach nicht gesagt? So, ne? Und das,
ja,
das ist halt einfach so.
Schon drüber geredet. Das
ist genau, ne? Du hättest es mir einfach sagen müssen und dann hätten wir da eine Lösung gefunden für. Und das ist, also im Prinzip ist es, also man denkt halt vorher, oh Gott, muss halt irgendwie voll das dramatische Trauma-Erlebnis passiert sein. Und im Prinzip ist es ja was man eigentlich mit, zwar schon mit Aufwand und mit Hilfe und so, aber das wäre ja was gewesen, was man hätte beheben können. Mhm. So, ne? Und dadurch, dass er halt nicht drüber reden konnte, sind ihm einfach mal 30 Jahre mit seiner Tochter zum Beispiel verloren gegangen. Also die ist 30 jetzt und wird halt irgendwie fertig mit ihrem Studium. Ich glaube, sie promoviert sogar oder irgendwie sowas.
Genau.
Und, genau, und schreibt halt ihre Doktorarbeit oder so und will die halt fertig kriegen. Und darum ist diese Geschichte mit dem Kind. Im Prinzip merkt man halt, dass das einfach so ein, also es ist so unwahrscheinlich tragisch, dadurch, dass es eigentlich so eine Pillepalle-Geschichte ist. Ja. Also nicht, das ist jetzt auch ein bisschen, ne, aber es ist jetzt nicht irgendwie, was er hat irgendwie sonst was gemacht, so, ne, und naja, das ist auch eigentlich das Schöne, also das, was ich an dem Film so sehr schön fand, ist, dass es halt mit, also zumindest was diese Ebene angeht, so sehr realistisch ist, ne, und das jetzt nicht kommt mit irgendwelchen total dramatischen Untergangs, was weiß ich, was
Horror. Ja, es ist halt so ein Klischeebeladen. Also man hat, ne,
genau, dieses, es ist nicht,
diese,
sondern es ist
diese Hollywood-Schmonzette, wo es genau halt irgendwie einen gestellten Konflikt gibt, der unlösbar erscheint und wo dann alles in Happy Ending zum Ende, zum Schluss alles glücklich ist und alles wieder toll findet, sondern man hat halt echte reale Probleme, die halt auftreten, genau, können und eben nicht nur im familiären Bereich, sondern halt auch mit seinem Job und ja, wie gesagt, mit seiner psychologischen Lage und seiner Familie und so weiter. Und dann ist das halt verständlich. Und was dahinter auch schön ist, man hat halt keine Helden, die dann aus irgendwie reichem und schönen Hintergrund kommen, sondern ganz normale Alltagsleute.
Das ist so, ne? Arbeitermilieu, ganz eindeutig, genau. Und das ist halt eben das, also es ist halt irgendwie so, also jetzt mal von dieser abgefahrenen Situation abgesehen, dass er halt diesen Eric Cantona sieht und dem halt irgendwie so sein Leben erzählt und der dann irgendwelche hochphilosophischen Sprüche auf Französisch loslässt und sie mal übersetzt und mal nicht. Das ist halt irgendwie, davon mal abgesehen, ist es halt wirklich ein Film, der sehr, sehr realistisch ist und aber in diesem Realismus sehr, sehr sympathisch. So. Für mich.
Genau, und es wird halt auch, was ja auch in vielen anderen Filmen oder was ja auch immer mehr so ein bisschen in Fokus bei Filmen rückt, dass so psychische Störungen im Film dargestellt werden. Ja. Also dann haben wir halt Panikattacken und dann halt die Depressionen, unter denen Eric, der Postbote, leidet, die sich da eben kristallisieren, dass er sich sein Idol halt halluzinisiert oder als Illusion dann da vorstellt und mit ihm spricht.
Beziehungsweise vorher auch schon sozusagen, er hat halt wirklich so ein fast lebensgroßes Poster bei sich im Zimmer zu hängen.
Genau,
so, ne? Und der redet halt einfach. Also der hat offensichtlich niemanden, also er hat zwar Freunde und er hat zwar diese Fußballleute, aber er hat das Gefühl, dass er denen diese Sachen nicht erzählen kann. So, ne? Und darum redet er einfach mal mit dem Poster. So, ne?
Und aus dieser Situation heraus entsteht halt dieses, zum einen diese Coaching-Beziehung, dass halt Erik den Postboten ein bisschen coacht. Und dass das auch so ein Hin und Her ist, weil auch Erik, der Fußballer, ihm halt erzählt, dass nicht alles toll bei ihm im Leben läuft und dass er auch Angst hat und was ihn so beeindruckt und was sie eben verbinden und wo sie drüber reden können, ist halt dieses Fußballschema. Mhm. Das ist auch das Schöne, was dann rauskommt, als dann Erik, der Postbote, auch erzählt, ja, früher ist halt mit seinen Kumpels ins Stadion gegangen und da hat man halt so ein Gemeinschaftsgefühl gehabt. Und also das Positive, nicht dieses Hooligan sein, nicht diese Gewalt, nicht das Saufen und dieses ganze Hass zwischen irgendwelchen Clubs oder so, was ja in neuerer Fußballaktualität immer wieder hochkommt, sondern dass man halt da auch ein bisschen so diese positive Richtung einfach drin hat.
Genau, und ihm geht es tatsächlich auch um den Fußball. Also der kann halt diesem Eric Cantona wirklich auch jedes Tor quasi, der gegen den, also ihr gegen, was weiß ich, Liverpool oder so, und dann in der und der Minute hast du dann mit dem und dem Pass und dann das Tor und so. Und das weiß der alles, im Gegensatz zu Eric Cantona, der weiß man, ich kann mich nicht dran erinnern. So, weiß ich gar nicht mehr. Also, ne, und,
aber das Schönste da ist auch wieder, wo dann Eric, der Postbote, Eric den Fußballer fragt, was ist denn dein schönstes Erlebnis in dem Spiel? Und da stellt sich dann Erik, der Fußballer, hin und sagt, der Pass.
Genau, es ist nicht ein Tor.
Spiel, das ist halt so ein bestimmter Pass gewesen, der dann auch zu einem Tor geführt hat, aber es ist nicht ein Tor, was er selbst gemacht hat, sondern eine Vorlage letztendlich, die er gemacht hat. Und das ist halt interessant, weil dann auch nochmal das gezeigt wird, wo Erik halt der Fußballer, Erik den Postboten auch hinweisen will, dass man nicht alles alleine machen kann. Man muss sich halt auch seine Freunde, man muss denen vertrauen und man muss sich darauf verlassen, dass es da halt noch andere Menschen gibt, die einem helfen können, und bewegt ihn auch ein bisschen dahin, auch mit seinen Fußballfreunden drüber zu reden, was er für Probleme hat.
Genau, also das ist sogar die ausschlaggebende Situation, ne, dass dann Erik, der Postbote, dann wirklich auch sagt, okay, ne, also der Cantona sagt, okay, du musst deiner Mannschaft vertrauen, ne, Erik, der Postbote, fängt dann an, auch sich seinen Freunden, Fußballfreunden, wie auch immer, sich gegenüber zu öffnen und erzählt einfach mal, wie es ihm geht, wie es ihm mit seinen Stiefsöhnen geht, weil das wären dann tatsächlich auch Probleme, also auch immer noch in einem realistischen Rahmen, aber es wären auch Probleme, die ihm einfach über den Kopf wachsen und er weiß gar nicht mehr, was er machen soll, und er sucht sich einfach Hilfe und das funktioniert dann auch. Und da wird es dann tatsächlich so ein bisschen, das ist so das Einzige, ne? Da wird es dann wirklich auch so ein bisschen, ein bisschen unrealistisch, weil dann die Problemlösung passiert. Ne? Also es gibt tatsächlich, also es gibt so einen Hauptkonflikt, den würde ich jetzt einfach mal nicht erzählen. Und der hängt sehr mit seinen Stiefsöhnen zusammen sozusagen. Und das ist richtig scheiße tatsächlich. Und das, ne, er weiß halt gar nicht, wie er damit umgehen kann. Und seine Freunde helfen ihm. Also er kommt mit Hilfe dieser Mannschaft, sag ich jetzt mal, aus dieser Geschichte raus. Aber wie das passiert, das ist jetzt so eine Sache, die ist so ein bisschen unrealistisch. Also für mich, ich kann mir das jetzt so nicht vorstellen.
Also man muss einfach sagen, das hat ein bisschen märchenhaftes Ende. Es geht,
ja,
für mich ist auch dieser Film so ein bisschen gewesen, es ist ein modernes Märchen.
Ja.
Also man hat jetzt keine Fantasie, also Fantasiegestalt natürlich, weil Erik der Fußballer plötzlich auftaucht, was ja normalerweise nicht passieren würde. Aber es ist halt einfach ein modernes Märchen. Man hat graue, dunkle Ausgangssituationen von einem ganz normalen, der kleine Mann von nebenan sozusagen, der seine Probleme da im Alltag und im Leben angehäuft hat und letztendlich nicht weiter weiß. Und der dann ein bisschen von außen oder von der Fantasiegestalt Hilfe bekommt. Und dann gibt es halt eine märchenhafte, positive Lösung, aus dem Ganzen rauszukommen, aus diesen unüberwindbaren Problemen. Aber es ist halt, wie gesagt, finde ich, nicht unbedingt so klischeehaft irgendwie gelöst. Dass da
Nein, es
jetzt
ist trotzdem nicht klischeehaft und es ist jetzt auch nicht so skurril, dass man denkt, das kann jetzt irgendwie gar nicht passieren, aber es ist schon so, dass man denkt, okay, also alles das, was halt bei Larry sozusagen in A Serious Man, was da gefehlt hat, nämlich so diese Hilfe von oben, von außen, wie auch immer. Genau. Also er hat halt einfach keine Mannschaft, er hat halt keine Hilfe sozusagen, also ne, keine Figur, die ihm irgendwie beiseite steht. Die hat Erik, der Postbote. Und wie gesagt, ne, das ist zwar märchenhaft, aber es ist jetzt nicht so unrealistisch und abgefahren, dass man denkt, ja, das kann ja gar nicht sein. So, ne? Sondern es ist mit so ein bisschen Glück und ein bisschen Und ja, und ich finde genau das aber trotzdem auch immer noch, also auch wenn ich gesagt habe, ich finde das so sympathisch, dass es so realistisch ist, ich finde es tatsächlich auch sympathisch, dass es am Ende so einen Ausblick gibt. Ne? Weil sonst wäre man, glaube ich, irre depressiv, nachdem man den Film geguckt hat. Also wenn es jetzt auch noch...
Ja, das gibt es von Ken Loach auch, aber das sind dann andere.
Ja, genau. Also man ist jetzt auch, ne, es ist ja ein neuerer Film. Also ich glaube, dass der tatsächlich früher auch Filme gemacht hat, die dann tatsächlich auch genauso geendet haben, dass man gedacht hat, oh Gott, die Welt ist
genau,
so schlecht.
Genau, da gab es dann auch keine, nicht diese fantastische Ebene.
Genau, kein Ausweg.
Es war halt einfach. Kein Ausweg, sondern es war wirklich eine Momentaufnahme eines bestimmten gesellschaftlichen Aspektes aus Großbritannien und der ist dann auch einfach böse zu Ende gegangen. Auch ohne positiv aus Perspektive.
Genau, weil es einfach von vorne bis hinten aussichtslos war, dass man da irgendwas dran ändern kann, einfach weil halt die Umstände so sind, wie sie sind. So, ne? Und hier ist es aber so, dass es wirklich, dass es durch diesen positiven Ausstieg, also es ist ein unwahrscheinlich, ich sag es nochmal, unwahrscheinlich sympathisch, sehenswerter Film und ist wirklich toll, ja.
Genau, wir haben ja bis jetzt noch keine Punkte vergeben. Bei dem Film wollen wir es jetzt mal machen. Also der ist von 2009. Ich habe ihn auch im Kino gesehen das erste Mal. Mittlerweile besitze ich ihn auch als DVD. Also wie gesagt, durchaus empfehlenswert. Und ich vergebe jetzt einfach mal 10 von 10 Punkten.
Alles klar, würde ich mich sofort anschließen, weil ich habe den auch auf DVD geguckt und zwar gestern. Also top vorbereitet sozusagen. Nein, also ich habe ihn schon ganz lange auf DVD auch von dir gekriegt. Ich glaube zum Geburtstag letztes Jahr geschenkt bekommen. Und toller Film. Ja, danke nochmal an der Stelle. Das ist total cool. Genau, von mir auch 10 von 10 Punkten. Ja.
Ganz kurz will ich nur einen anderen Film, den ich jetzt kürzlich im Kino gesehen habe, von Ken Loach und Paul Leverty ansprechen. Das ist The Angel's Share. Da haben wir letztendlich eine ähnliche Geschichte, wie wir das jetzt auch im Looking for Elk haben. Diesmal spielt das Ganze in Schottland. Und wir begegnen Robbie, unserem Protagonisten. Und der wird im Gerichtssaal zu einer Sozialarbeitsstunde, also hier Sozialarbeit, verurteilt. Und kommt gerade so haarscharf an der Gefängnisstrafe vorbei. Grund dieser Verurteilung ist Körperverletzung, aber es wird ihm halt anerkannt, dass er provoziert wurde und es ist nicht ganz Notwehr, er hat jemanden dann angegriffen und hat ihn auch zusammengeschlagen, ziemlich übel, aber es wird halt anerkannt, weil seine Anwältin halt die Perspektive vorlegt, dass er jetzt halt seine Freundin ist, schwanger und er will halt jetzt wirklich raus aus diesem Milieu und will halt irgendwas aus sich machen und sieht halt ein, dass das so ja, die Fehler der Vergangenheit, dass das nicht alles so richtig war. Und er will sich halt bessern. Und daraufhin gibt halt auch das Gericht ihm die Chance, sich zu bessern und verurteilt ihn halt eben zum, ich glaube, irgendwie 300 Sozialstunden oder mehr. Ich weiß jetzt den Satz, ist jetzt auch egal. Und eben, er kommt dann nicht ins Gefängnis deswegen. Sein Problem ist halt einfach, dass er auch mit ein paar anderen jungen Männern, die da ein paar Kriminelle da Probleme hat und da gibt es halt wohl so eine Familienfehde zwischen seiner Familie und dieser Familie dieses Bandenführers und das ist schon Jahrzehnte so, dass die sich immer bekriegen und dass sie sich halt gegenseitig dann an die Gurgel gehen müssen und ist so ein bisschen Zahn um Zahn und ist jetzt, ja gut, Blutrache möchte ich jetzt nicht sagen, aber man merkt halt so, dass es da ein bisschen diese Familienfehde gibt und da kommt er halt nicht raus, weil er kennt halt nur diese Gewalt in diesem Ghetto, sage ich jetzt mal. Es geht auch wieder um weiße Unterschicht, also wir haben jetzt, es geht jetzt nicht um Migrationshintergründe oder so. Das ist ja auch immer so ein Fokus von Ken Loach, dass er sich wirklich da auf so weiße Unterschicht in Großbritannien konzentriert. Und wie gesagt, ähnliche Geschichte. Wir haben ein bisschen auswegslose Situation. Sein Sozialarbeiter, der nimmt diese Sozialstunden Verurteilten dann mal mit und fährt mit denen in so eine Whisky-Distillerie. um denen halt so ein bisschen zu zeigen, wie der ist halt Whisky-Fan und interessiert sich da selbst persönlich dafür und will denen halt mal so eine Whisky-Destillerie zeigen. Die sind da halt, weil sie mal rauskommen aus ihrer Stadt, also das ganze Spiel in Glasgow, weil sie halt mal rauskommen aus ihrer Stadt und einige waren halt noch nie außerhalb der Stadt, nehmen die das halt alle an und fahren dann halt mit. Stellt halt Robbie, unser Held, fest, dass er ziemlich gut die Marken von den Whiskys am Geruch und am Geschmack erkennen kann.
Feine Nase sozusagen.
Genau. Hat eine feine Nase und darüber hinaus fängt er dann halt an, sich für Whisky zu interessieren. Und da haben wir dann so ein bisschen so die Entwicklung, dass er halt dann anfängt, sich da irgendwie drum zu kümmern, was es da für verschiedene Whiskys gibt, für Destillerien, diese ganzen Herstellungsprozesse und so weiter. Besorgt sich dann auch Bücher aus der Bücherei und beliest sich dann und setzt sich dann mit seinen anderen Kumpels dahin und spricht dann mit denen darüber und erzählt ihnen das, was da alles so ist und die fangen dann auch so an zu kosten.
Das klingt jetzt nach einem großen Besäufnis irgendwie.
Nein. Das ist das Interessante, dass er dann halt nicht mit denen säuft, sondern dass die dann wirklich alle mal riechen sollen und dann soll jeder, also sitzt er dann in so einer Gruppe und sagt denen, die sollen mal riechen und sollen ihm sagen, wonach das riecht. Aha. Und er selbst sagt dann eben auch, was das dann ist und erklärt denen das dann auch, wonach das dann riechen soll oder welche Aromen da drin sein sollen, was er sich da belesen hat und so weiter. Und dann entschließt er sich halt mit seiner Gruppe, dass sie da so einen Whisky-Club aufmachen und weil sie in der Zeitung gelesen haben, dass es da so ein altes Whisky-Fass in einer Destillerie gefunden wurde, von einem mittlerweile ganz seltenen gewordenen Whisky. Den gibt's halt nicht mehr sonst auf der Welt. Da gibt's halt nur noch dieses eine Fass. Und die Destillerie, die dieses Fass da damals hergestellt hat, also mit dem Inhalt besser gesagt, destilliert hat und eben in diesem Fass da abgefüllt hat, die gibt es nicht. Die ist inzwischen schon pleite gegangen und in der
ehemaligen... Rezept ist weg sozusagen.
Genau, und die ehemalige Partner-Destillerie, da wurde es halt im Keller gefunden und jetzt gibt es halt da eine Versteigerung für. Ah. Und dann beschließt er halt mit seinen Kumpels da hochzufahren und einen Artikel drüber zu schreiben und sie haben eigentlich dann mitgekriegt, dass der ziemlich teuer versteigert wird. Und dann schließen sie halt den Plan, da hinzufahren und Whisky daraus zu klauen mit ein paar Flaschen und den dann zu verkaufen und damit sich Geld zu besorgen, damit sie neue Existenz aufbauen können.
Ah, okay. Ich dachte, also, sie wollen da jetzt ihn hinschicken, damit er das Rezept erriecht oder was auch immer.
Also wie gesagt, ein bisschen kriminell wird es dann doch schon noch.
Ah, okay.
Was die dann unternehmen, um letztendlich zu dieser Versteigerung mit zugelassen zu werden, weil Jugendliche aus einem nicht ganz so tollen Hintergrund ist natürlich auch interessant. Das müsst ihr euch dann selbst angucken. Wie gesagt, ist zu empfehlen, ist nicht ganz so märchenhaft wie Looking for Eric, also diese Fantasie-Ebene, die fehlt. Und die Lösung, die in diesem Film angeboten wird, ist dann noch mehr realistischer. Aber es ist auch so ein Gutfühl-Film und mir hat er auch sehr gut gefallen.
das klingt auch so nach Gutfühl-Film.
Man muss sagen, es gibt schon diesen Realismus und er hatte auch noch ein paar Zusammenstöße mit dieser anderen Jugendbande. Die sind auch nicht ganz ohne. Also man hat schon dieses, der bittere Kern bleibt erhalten. Also ganz Loach wird da nicht rausgenommen. Das ist jetzt nicht nur, tolle Geschichte und jetzt.
Nee, also allein ja schon aufgrund der Ausgangssituation hätte ich das jetzt auch gar nicht so, ne? Aber also allein so dieses.
Ist
schon,
und es gibt auch eine Szene, die auch ganz interessant ist. Trifft er die Familie von einem seiner Opfer.
Ah, okay.
Das Opfer selbst. Und das ist im Programm, also wenn man da, er wurde halt für diese Körperverletzung verurteilt. Das ist halt ein Bestandteil dieses Programms. Diese Täter-Opfer-Zusammenführung.
Ah, okay.
Also das ist dann nicht so, und die sitzen dann zusammen und dann können halt die Opfer, also das Opfer und die Familie sagen, wie sie sich fühlen, wie sie damit umgehen, was das in ihrem Leben bewirkt hat, damit der Täter halt sieht, was die Konsequenzen seines Handelns sind. Mhm. Der muss dann halt auch sagen, also Stellung dazu nehmen. Das, was ihm da gesagt wird in dieser Sitzung und ja, wie er jetzt zu dieser ganzen Sache steht und wie er das jetzt empfindet und so weiter. Also das ist eine ganz interessante Szene, weil es halt auch so ein bisschen betrachtet, diese ganze, wenn jetzt die Leute drauf schimpfen, das System funktioniert nicht und die kommen alle viel zu leicht weg. Also um das Ganze halt auch ein bisschen dahin zu entwickeln, dass man diese ganze Diskussion über Resozialisierung von Gewalttätern und ja, wie man das halt dann auch in der Gesellschaft dann einfach weiterführen kann. Mhm. Dass man halt nicht alle bis zum Lebensende wegsperren muss und so weiter.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also dadurch, dass, ne, wenn du sagst, okay, der kommt halt eigentlich aus so einem, also eigentlich will er da gar nicht in diesem kriminellen Milieu unterwegs sein und hat halt eine schwangere Freundin, Frau, wie auch immer, ne, dass er eigentlich andere Ziele sozusagen hat und also das kann ich mir, also ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber ich kann mir total gut vorstellen, dass das so eine Aussage ist, okay, also was macht so Gewalt? Also ich meine, das ist ja auch schon so eine, ne, wenn es so eine Szene ist, wie geht das den beteiligten Parteien, sag ich jetzt mal, ne? Also was löst das in denen aus und so? Und dann aber auch dieser Ausblick, okay, was kann denn, also was ist denn die Chance von Resozialisierungsmaßnahmen? Das finde ich tatsächlich auch eine lohnenswerte Sache, sich das mal irgendwie anzuschauen durch so ein Brennglas sozusagen. Das hört sich spannend an, auf jeden Fall.
Hat man halt, wie gesagt, Milieustudio auf der einen Seite, mhm. dann aber auch einen kleinen Film über Whisky. Also man hört dann über, also die sind auch bei Whisky-Verkostungen und so weiter, da kriegt man dann ein bisschen mit von den Arten. Man kriegt von dieser ganzen Welt von den Whiskys mit, also auch von den etwas teuren, die keiner von uns sich leisten kann. Apropos Whisky, also ich habe heute einen Artbeg hier bei mir. Den ich hier trinke.
Was mir jetzt überhaupt nichts sagt. Genau. Wonach riecht er denn?
Es ist so ein bisschen torfig und ein bisschen Jodgeruch.
Ich weiß, dass eine Freundin von mir erzählt hat, dass Whisky, also dass sie, die hat eigentlich kein hochprozentiges Zeug getrunken, aber wenn sie halt krank war und erkältet oder so richtig durch mit allem, da hat sie gesagt, dann muss man Whisky trinken, weil das hilft dem Körper.
Das habe ich aber auch schon gehört, dass man...
Weil so wie das desinfiziert wohl und naja, das Immunsystem tatsächlich wieder ankurbeln. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber sie hat das, also sie praktiziert das, glaube ich, heute noch so.
Ich kenne das auch von Bekannten, die dann wirklich, der das so macht, der erwärmt sich Whisky, trinkt dann so einen erwärmten Doppelten und dann packt er sich ins Bett und schläft.
Genau, das ist halt wichtig, ne? Sich hinterher hinlegen, warm einpacken. Ja, weil einpacken. Das halt
wirklich diese Menge an... Also
genau. Und das dann irgendwie ausspitzen oder irgendwie so. Genau, das ja. Halt
dieses Ausspitzen und
genau,
ja. Dann der Kreislauf ja auch erstmal belastet durch den Alkohol, ne?
Ja, genau, genau. Ja, das, ja, genau, das hat sie auch erzählt. Also, das fand ich irgendwie, fand ich total abgefahren, aber ja, hab das selber nicht probiert. Ich glaube, Whisky, ja, nee.
Es gibt also, ja noch Unterschiede, da muss man ja auch dann sagen. Also, wir haben jetzt hier von Single Malls gesprochen, die werden auch in den Filmen vorgestellt. Es gibt dann auch noch von den Amerikanern Straight Bourbon oder Rye Whiskies. Das sind dann andere Geschichten, die werden dann hier nicht angesprochen. Also hier geht es dann wirklich auch um Scottish Single Malls. Wie gesagt, spielt ja auch in Schottland. Wie gesagt, weitere Empfehlung. Wie gesagt, wenn man Looking for Eric toll fand, ist der sich auch ganz empfehlenswert.
Genau, wenn man sich für Whisky interessiert. Soll ja vorkommen, dass Leute das machen, genau. Ich muss da jetzt gerade dran an diese, sorry, muss gerade an die Artus-Sage vom Spoiler-Alert denken, weil da geht's auch um Whisky als also bei Artus und so, okay. als Wasser des Lebens. Und genau, da geht's dann irgendwie darum, dass das bei den Kelten tatsächlich, also dass das so die, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe, dass das so die ersten waren, die das irgendwie hingekriegt haben, dass sie halt so hochprozentigen Alkohol herstellen konnten, irgendwie durch ihre Kesselgeschichten und so. Und dass so eine Erklärung dazu, also ne, weil sonst in anderen Kulturkreisen, sag ich jetzt mal, zu der Zeit, ne, wenn, dann halt konnten die halt Alkohol durch so Gärungsprozesse herstellen. Und dieser Whisky, den konnte man natürlich aber auch nehmen, um zum Beispiel irgendwie so Wunden zu desinfizieren.
Genau.
Und dass man halt von daher so diese Bedeutung hat, ne, Wasser des Lebens und vielleicht den Kessel steigen, um sich so, ne? Und das fand ich so lustig, weil es dann irgendwie darum ging, ja, so mit Bier kann man halt, sollte man keine Wunden desinfizieren. Und das so mit Haar. Da musste ich jetzt gerade dran denken, ja. Das fand ich sehr unterhaltsam und auch total spannend irgendwie so. Also man kann sich natürlich auch auf so eine Art und Weise mit Whisky beschäftigen.
Genau.
Sehr, sehr coole Geschichte, ja. Ja, nee, also Alkohol ist ja nicht so mein Thema, aber das fand ich tatsächlich spannend.
Sehr ja, schön. Auch für Leute, die keinen Alkohol trinken können. Die
genau, also man kann sich irgendwie, so, genau, wenn man das gerne möchte.
Es wird
möchte,
halt auch so ein bisschen gezeigt, was auch so Alkohol auch so in diesem Milieu dann auch anstellt.
Also, da gibt na klar, na klar.
Zum einen etwas eine skurrile, lustige Szene, also ich habe zumindest lachen können, ich glaube andere nicht. aber das muss jeder dann selbst entscheiden.
Ja, ich habe ja irgendwie auch, ich habe mich auch vorbereitet. Also ich habe diesmal keine, ne, sonst kriegen wir ja immer irgendwie so Schokolade geschickt. Also wir, haha. Also es wird nach Frankfurt am Main Schokolade geschickt, damit die Podcasts gut laufen und so. Ne? Ja, genau. Ich hatte ja eigentlich vor, Amore Bio Schokolade zu essen, aber die ist schon alle. Das ist jetzt gar nicht meine Fairtrade italienische Bio-Schokolade. Ich habe jetzt irgendwie, die habe ich tatsächlich mir nicht gekauft, sondern geschenkt bekommen. Da steht auf der Packung Rohkost drauf. Das finde ich irgendwie ein bisschen.
Rohkost, okay.
Rohkost, genau, ja. Und zwar ist das, sind das so Schokokugeln, die aber aus Datteln bestehen.
Das okay. Das klingt interessant.
Genau, Datteln und Kakao. Und das ist auch total schön, weil es steht hier irgendwie, weil die Packung ist sehr unterhaltsam, weil es steht drauf, wo der jeweilige Inhaltsstoff herkommt. So, also wenn es dich interessiert, die Datteln kommen aus Tunesien.
Okay.
Genau, und der Kakao aus Peru. Aber sonst ist es...
Steht dann auch schon prä- oder postrevolutionär?
Nee, das steht hier leider nicht mit dabei. Das wäre jetzt mal interessant gewesen, ne? Genau. Aber es ist auf jeden Fall kontrolliert biologisch. Was ich zum Beispiel bei so einem, also das finde ich sowohl in Peru als auch in Tunesien irgendwie interessant, wie man das nach Öko-Standards nachvollzieht. Ja, aber es ist natürlich so,
dass gekauft, die haben ja keine Pestizide
genau.
oder landwirtschaftliche
genau.
Maschinen.
Das kann auch sein, es ist zu teuer, es ist absolut natürlich, genau. Ja, ja und sonst ist es natürlich politisch korrekt, vegan und milchfrei und laktosefrei und glutenfrei und halt eben Rohkost. Und es ist ein Kolibri drauf. Nee, ach nee, es ist ein Papagei, Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen durch. So. Genau, das passt jetzt nicht, ne, weil
angegebenen Zusatzstoffe drin.
Vanille ist noch drin, aber da steht nicht, wo die herkommt. Das ist auch schon verdächtig, auf jeden Fall. Naja.
Unterwegs angereichertes Aroma.
Und dann gibt's auch noch ein Gedicht auf der Packung, das ist ja auch toll. Ob es draußen kalt ist oder heiß, ein toller Geschmack, wie jeder weiß. Schoko, Ingwer, Nuss oder Light, ein stilvoller Geschmack zu jeder Zeit.
Sehr schön.
Ah! Reim dich oder stirb, ja. Das fetzt. Mhm. Aber es ist tatsächlich lecker.
Mhm. Okay.
Wie ich das jetzt noch nicht erwähnt habe, es schmeckt ganz gut. Ja. Ja, sowas kriegt man in politisch korrekten Familien geschenkt. Und Ehen und so und Beziehungen und. Ja, genau. Wir wollten ja weggehen, so von politisch korrekt, skurrilen Figuren. Nein, das skurrile Figuren können wir vielleicht behalten, aber und märchenhaft und so, ne, weil wenn wir jetzt schon bei Whisky und Schokolade sind, sind wir auch beim Thema Familie.
Genau. Das
ist jetzt voll die tolle Überleitung, ne? Und
nein, wir haben das ja auch schon ein bisschen von mir angesprochen. Bei Looking for Eric war für mich ein ganz großes Thema.
Das stimmt, ja.
The Angel's Share ist für mich natürlich auch ein schwerwiegendes Thema, weil der junge Mann sich ja, als er dann sein Kind in Armen hält, halt auch mitkriegt, dass da noch was anderes existiert, außer Sauftouren und Schlägereien mit seinen Kumpels.
Bei A Serious Man haben wir natürlich die Familie auch drin, obwohl es da vielleicht nicht ganz so positiv besetzt, obwohl es ist eigentlich auch positiv besetzt, weil wir haben ja noch diesen Onkel Arthur, die haben eigentlich eine total tolle Beziehung, die beiden Brüder sozusagen.
Ja, das Problem ist halt auch so, er muss sich wieder um Arthur kümmern und er hat in Arthur nicht wirklich einen, mit dem er sich zusammensetzen kann und erzählen kann.
Naja, das stimmt, aber trotzdem finde ich, ist das Also wenn man irgendwas positiv familiäres findet bei A Serious Man, dann ist es diese Beziehung zwischen den Brüdern, finde ich tatsächlich. Ja, würde ich jetzt einfach nicht, mal so also sagen.
Die Pool-Szene ist da ein bisschen...
Ja, okay. Hm. Ja, gut, aber sonst Familie bei Wax the Dog. Hm. Und bei Iron Sky ist, ja, da kommt Familie auch irgendwie, also wird so, ne? Aber da geht es dann darum, dass man halt die arische Rasse irgendwie...
Genau, Albinisierung oder wie?
Nee, das nicht, aber da, also, weil da gibt's halt, dass diese Renate Richter und der Adler sozusagen, also der zukünftige und dann spätere Führer, neue.
Staffelstabträger, genau.
Genau, der kommt irgendwann zu ihr in die Kabine, also weil die sind ja alle so, das ist ja so Weltraum und so, und sagt, ach übrigens, und ich habe heute den Test, also den Gentest erhalten, unsere Gene passen zu 97% zusammen. Und wir haben jetzt die Erlaubnis, dass wir hier, und die haben zu dem Zeitpunkt, also die, naja, flirten kann man das auch nicht wirklich nennen, also er macht hier irgendwie so Avancen, aber auf so eine so sehr, naja, so sehr nazihaft adlerische Art und Weise, und dann kommt er halt mit diesem, ach übrigens, und hier die Gene, und jetzt können wir halt hier irgendwie Nachkommen zeugen, und die Antwort von Renate Richter ist dann, oh wie romantisch. Und sie würde sich aber darauf einlassen, das ist halt lustig, weil sie kennt ja den Washington noch nicht. Und naja, genau, also auch da haben wir irgendwie Familienplanung,
genau.
Ja, naja, also es wird ein bisschen schwierig, aber die Überleitung war ja schon da.
Familienplanung ist ja auch das Stichwort für den nächsten Film, oder?
Naja, eigentlich ist sie nicht geplant, ne, oder? Ist das eine geplante Familie?
Naja, sie müssen jetzt planen, was sie jetzt damit machen. Es war jetzt nicht so geplant,
das stimmt schon. Genau. Ja, wir haben noch einen Film, nämlich Away We Go. Auch sehr cooler Film, auch den habe ich von dir geschenkt bekommen. Und wie haben wir nur, nein, einen Film haben wir nicht.
Sollte ins Empfehlungsbusiness gehen.
Auf jeden Fall, ja. Also wenn es um Filme geht, immer, was meinen Geschmack betrifft, auf jeden Fall. Genau, Away We Go, geht halt um so ein junges Paar. Die sind so, wie alt sind die? Anfang 30, ne, würde ich sagen. Oder?
Ja, ich glaube, sie ist sogar 20? Älter als er. Er ist, glaube ich, 32, sie ist 34, so ungefähr.
Naja, ist ja Anfang, Mitte 30, genau. Und, wir sind halt irgendwie, naja, also sind halt irgendwie glücklich, aber haben kein Geld, wenn man das mal so zusammenfassen kann. Sie ist so künstlermäßig drauf und er ist...
was ist künstlermäßig? Sie hat ja, glaube ich, in der Werbeagentur gearbeitet.
Naja, aber sie malt doch irgendwelche...
Sie ist halt Grafikerin, würde ich das, glaube ich,
genau. Ah, okay, Grafikerin, gut. Und er vertickt halt irgendwelche Versicherungsgeschichten für Versicherungen. Genau. Also, dass Versicherungen sich versichern können, wenn wirklich mal ein Versicherungsfall eintritt. Ist ein bisschen abgefahren, so. Genau. Und die werden schwanger. Das heißt, sie wird schwanger.
Dann wären wir ja auch wieder bei Rom, aber glaube ich, weiter soll ich das nicht erklären.
Stimmt, die Rom, ja. Genau, also ja, Film angucken, auch Aroma spielt da eine Rolle bei Familienplanung, das ist tatsächlich so. Genau, und sie ist halt schwanger und dann überlegen sie, also sie wohnen auch wirklich so ein bisschen abgefuckt, ne, in so einem...
Genau, es gibt da eine schöne Szene, da sitzen die beiden dann auf dem Sofa zusammen und stellen sich die Frage, was haben wir im Leben eigentlich erreicht, wenn wir in der Bude sitzen und unser Fenster mit Pappkarton abgeklebt
ist. Ja, es ist so ein bisschen... Ja, also es sieht jetzt auch nicht irgendwie runtergekommen aus oder sowas. Ist halt auch nicht wirklich wohnlich, ne? So, so naja.
Und dann haben sie halt so ein bisschen ihren Tiefpunkt und meinen beide, sie sind Loser.
Ja, und jetzt kriegen sie aber ein Kind noch dazu und sie wollen ihrem Kind halt einfach was bieten. Also das ist, glaube ich, so die Ausgangssituation. Und dazu kommt auch noch, dass seine Eltern, also sie haben so das Gefühl, okay, sie müssen halt in der Nähe bleiben, sozusagen, wo sie gerade sich aufhalten, weil seine Eltern da sind. Und das Kind soll ja irgendwie mit den Großeltern auch groß werden und so. Und dann erzählen sie den Eltern, ach übrigens, ne, und hier und Kind und so. Und die Eltern erzählen, ach übrigens und so, und wir wandern aus. Die hören gar nicht so richtig zu.
Nach Antwerpen,
genau. Genau. Und die sind auch, das sind so Esoterik-Eltern irgendwie, ne? So Hippie-Esoterik.
Naja, nicht wirklich. Also es ist halt so ein bisschen eigenartig. Der Vater sammelt halt irgendwelche Artefakte und Skulpturen von irgendwelchen eingeborenen Stämmen und sowas. Und hat dann da, muss dann seinen Sohn auch auf so eine Skulptur einer indianischen Prinzessin hinweisen. So ganz subtil macht er das, damit ihn sein Sohn endlich fragt, wie viel Geld er da wieder ausgegeben hat.
Ja, genau. Also die haben auf jeden Fall Geld wie Heu, und aber irgendwie, genau, und die wandern aus. Und da ist dann einfach mal klar, okay, also irgendwie, wir sind Loser, wir haben hier irgendwie nur eine Bruchbude, wir sind schwanger oder wir kriegen ein Kind.
Ne? Genau, und der Plan, dass wir eigentlich in der Nähe seiner Eltern bleiben, damit die sich halt auch mit um das Kind kümmern können und halt eine große Familie sozusagen machen können, das ist jetzt auch hinfällig, weil die Eltern halt auswandern.
Genau. Und im Prinzip müssen sie müssen halt irgendwie gucken in dieser Situation, okay, was wollen wir? Wir wollen das, was wir gerade haben, nicht mehr, beziehungsweise haben jetzt auch keinen Grund mehr, um da zu bleiben. Sie kann von überall aus arbeiten, ne? Also sie kann ja die Sachen durch die Gegend schicken, und er halt auch, weil er telefoniert im Prinzip nur, ne? Kann man so sagen. Und das ist total witzig, weil wenn er, also das ist halt irgendwie so ein, ja, wenn er telefoniert, dann verstellt er immer seine Stimme.
Ja, damit er irgendwie kompetenter zu klingen. Weil er sagt irgendwie so, alle seine Klienten sind so um die
60.
Ja, zwischen 50 und 60. 60. Und die würden so einen jungen Kerl, der sein College abgebrochen hat, nicht ernst nehmen. Und deshalb muss er halt erwachsen und schon ein bisschen gestanden klingen. Und sie kann das halt überhaupt nicht haben, wenn er das macht.
Also ich finde auch, dass es das nicht tut, ne? Also wenn der mit seiner verstellten Stimme telefoniert, dann hört sich das irgendwie an, aber nicht erwachsen und kompetent. Das ist irgendwie so eine ganz merkwürdige Mischung aus.
Ja doch, es klingt so ein bisschen Radiomoderator, wie das nachher ja auch.
Ja, aber es ist ein bisschen merkwürdig. Naja, und jedenfalls ist das voll cool, weil die fangen an, sozusagen durch die USA zu reisen oder zu fliegen.
Sie sind auch in Kanada.
In Kanada sind sie auch, das stimmt. Und, aber ja. sie fangen in den USA an und landen auch wieder in den USA. Ne? Es ist so eine Rundreise irgendwie. Stimmt, in Kanada sind sie auch.
Sie besuchen eigentlich Bekannte, Freunde, Familienmitglieder.
Und überlegen, wo sie bleiben können, sozusagen.
Genau, ne? Einfach zu gucken, wie leben die? Wie leben die in ihren Familien? Das ist ja auch dieses Thema.
Genau.
Und wo haben die sich niedergelassen? Und dann wird halt praktisch wirklich, wo können wir unser Zuhause aufbauen? Damit wir uns gut fühlen, damit unser Kind eine tolle Umgebung hat und dass das halt klappt.
Und sie wollen aber irgendwo hin, wo sie auch schon Leute kennen. Also sie wollen jetzt nicht alleine irgendwo neu anfangen. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Hintergrund darum. Genau, darum fliegen und fahren sie sozusagen Leute ab, die sie so kennen. Und das ist total cool, weil das die unterschiedlichsten Familienmodelle sind, die man da hat. Weil sie fangen irgendwie an, was ist denn das, diese komische Freundin von ihr, die hat mit ihr zusammen gearbeitet.
Kollegin, oder so. Ehemalige Kollegin,
genau.
Angeblich befreundet, ja.
Aber es ist so sehr merkwürdig, und die haben, die sind ein bisschen älter, ne? Also die sind vielleicht so um die 40 vielleicht. Das ist auch so ein Heteropaar halt auch, und die haben auch schon pubertierende Kinder, wenn man das so will. Und das ist so krass, weil diese angebliche Freundin, die sagt so krasse Sachen zu den Kindern irgendwie. Also die Tochter, da sagt sie, und du siehst ja halt aus wie so eine Trucker-Lesbe und irgendwie so, und du bist so fett und dein Arsch. Und also wirklich auch in dem Jargon. Und dann erzählt sie dann aber der wie heißt sie eigentlich, die Schwangere? Ich habe jetzt gerade den Namen gar nicht parat. Moment. Das ist natürlich das, was ich mir jetzt natürlich hier noch nicht aufgerufen habe. Alle das Filme rausgesucht, aber nicht Away We Go.
Maya heißt sie doch, glaube ich, oder? Ah nee, das ist
heißt
der
sie? Nee,
Name
heißt
der,
sie Maya?
Der Schauspielerin. Verona heißt sie. Also Bird und Verona sind unsere
suchenden
Eltern sozusagen.
Richtig, genau. Und sie erzählt halt dieser Verona, that's all white noise to them. Ich kann ihr sagen, was ich will. Und die merkt es sowieso nicht. Ey, guck mal, die sieht doch voll aus wie die Trucker-Lesbe, ne? Und man sieht halt dieses Mädchen da sitzen und die
ist natürlich völlig, alles hört,
was sie die natürlich alles hört und alles mitbekommt. Und die hat auch so ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu ihrem Ehemann und bezeichnet ihn irgendwie auch so als Loser und impotent. Und also wenn ich mich da jetzt richtig dran erinnere.
Ja, die beste Szene ist ja wirklich, dass, als sie dann Bird anquatscht und dann sagt, ja, früher hatte ich mal richtig gute Titten und und jetzt hängen die nur noch runter, und das ist, könnte man sagen, bald wie die wie der Sack eines alten Mannes, wo die Haare fehlen. Und das erzählt sie halt alles vor den Kindern und Bird versucht dann so ein bisschen das abzuwiegeln, um auch die Kinder so ein bisschen zu schützen vor diesem.
Und in der Öffentlichkeit, ne? Also das kommt noch dazu. Also sie sind jetzt nicht irgendwo still. Genau, die sind nicht im stillen Kämmerlein, sondern sie sind irgendwie auf einer Rennbahn oder so, ne? Und da ist auch Betrieb durchaus und die erzählt da unwahrscheinlich laut und also, oh, richtig übel. Also wenn man sich mal fremdschämen möchte, dann kann man irgendwie, zumindest diese Szene ist echt abgefahren. Genau, und dann kommen sie, glaube ich, das ist, glaube ich, schon dann der nächste Halt, ne, dass sie dann in Montreal sind. Ist das richtig?
Nein, sie besuchen erst die Schwester noch.
Stimmt, sie hat nämlich eine Schwester, genau. Die Eltern sind nicht mehr da, das kriegt
genau,
man
irgendwie Eltern, also ihre Eltern. Sind nicht mehr da und das ist halt dann auch nochmal so ein Thema, früh gestorben würde ich jetzt nicht sagen. Sie war, glaube ich, 20, die Verona. Ihre Schwester ist, glaube ich, ein bisschen jünger.
Ja, aber auch nicht viel.
Da sind halt die Eltern oder gestorben so. Und aber sie vermisst das halt schon, dass sie ihre Eltern nicht hat und dass die das halt das Enkelkind jetzt auch miterleben.
Genau, also sie wird das auch nochmal besonders bewusst dadurch, dass sie jetzt schwanger ist und so, genau, ne? Genau, und dann besucht sie ihre Schwester, das ist richtig, die ist aber im Prinzip kein Punkt, an dem sie dann sozusagen bleiben wollen, weil die halt mit ihrer Karriere zu tun hat und eigentlich auch nicht wirklich einen festen Partner oder halt irgendwie sagt, ey, du hast so viel Glück mit deinem Mann und das, was man zwischendurch so ein bisschen, also doch, also das würde man schon auch unterschreiben, weil das ein total sympathischer Typ ist irgendwie so. Also es sind
ja,
sehr
passen halt auch gut zusammen. Das ist ja,
ja, und sie sind ja eben nicht beide, so, also das, sind beide total.
Dass das jetzt irgendwie Supermodel oder so sind beide,
nee,
sondern
gar nicht.
Die beiden als Einheit, das ist halt, die funktionieren halt gut zusammen.
Ja, ja, das und halt, sie sind wirklich auch wirklich sehr sympathisch, so. Genau. Also es sind so Leute, mit denen man gerne irgendwie auch zu tun haben würde. Also so ging mir das, ne? Ich hätte gedacht, oh ja, wenn die so, ne, mit denen geht man gern irgendwie, was weiß ich.
Und die haben auch ganz normale Ansichten, so. Also zu denen, die sie da alle so antreffen.
Sie sind auch so ein bisschen erschüttert sozusagen, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie das jetzt so normal finden mit dieser, ne, mit dieser etwas merkwürdigen Mutter da, naja. Genau. Und dann sind sie auf jeden Fall bei einer, das ist auch eine Freundin oder es ist ein befreundetes Paar, das weiß ich jetzt auch schon wieder gar nicht mehr, in Montreal. Ist das diese Universität? Na, ich meine, es sind diese Leute, die selber keine Kinder kriegen können.
Ach nee, das war in Montreal, ja.
Genau.
Das sind ehemalige College-Kollegen von denen.
Genau, also, Studienfreunde sozusagen, genau, Mitstudenten. Und die sind irre sympathisch und die haben ganz, ganz viele, also die haben so eine große, ja, Villa fast, ne? Großes Haus, eine große Familie. Und sehr, sehr, also es sind aber alles halt Pflegekinder so. Und am Anfang denkt man, wie toll ist das denn? Und da möchte man total gerne Kind sein, ne? Weil die echt, das ist richtig toll so. Und dann ist es aber so, dass man halt einfach merkt, dass zwischen den beiden Frauen, dass da so Spannungen aufkommen. Und man kriegt dann ziemlich schnell raus, dass es einfach damit zu tun hat, dass die, also diese Freundin sozusagen, die kann halt selber keine Kinder kriegen und die hatte halt vor kurzem gerade, was ich 2-3 Tage vorher oder eine Woche vorher, hatte sie halt die 4. oder 5. Fehlgeburt oder irgendwie so. Und die leidet halt total drunter und kommt damit überhaupt nicht klar. Und sie kommt halt noch weniger damit klar, weil halt bei dieser Verona halt alles gut ist. Ne? Und die ist halt auch schon im 8. Monat oder so oder im 7. Monat schwanger. Also man sieht halt auch richtig...
Im 6.
Ach stimmt, aber man denkt im 8., ne? Weil der Babybauch so groß ist, genau. Ich frage halt auch immer, ach, und ist das wirklich alles in Ordnung und echt und Und das ist halt irgendwie so ein Grund, dass sie halt merken, okay, die sind total toll und das wäre richtig toll, wenn man so eine Familie hinkriegen könnte. Aber es funktioniert einfach nicht, weil...
Es wird halt auch eben gezeigt, selbst wenn die schon eine tolle Familie haben, dass die halt, dass es halt keine Familien gibt oder keine Konstellation, wo alles problemlos funktioniert.
Weil dieser Wunsch nach eigenen Kindern so groß da ist, dass das halt auch Einfluss hat auf die, eigentlich nicht auf die Kinder,
Probleme,
aber auf die Beziehung auf jeden Fall,
Und sie merken halt auch, dass es halt dann auch Dinge gibt, die dann halt auch, wo es halt auch wirklich Probleme gibt, die einfach nicht aus der Welt zu schaffen sind.
Dann sind sie bei dieser, genau, was du meintest, diese College-Tante, die ist irgendwie...
Genau, also am Anfang hat er immer gesagt, das ist seine Cousine, aber das stimmt wohl auch nicht so ganz, sondern das ist halt einfach nur eine Tochter von einem Bekannten seiner Familie, irgendwie sowas.
Mhm.
Also wie gesagt, ist halt auch eine Bekannte und die suchen sie erstmal in dem College da auf, die ist da Dozentin. Müssen dann auch erstmal nach dem Weg fragen und treffen da auf eine andere Mutter, die dann auch etwas eigenartig reagiert.
Aha,
dann kommen die halt hin und fragt, kennst du die? Und dann kommt dann so ein bisschen raus, dass sie mal für die Frau Baby gesittet hat und die Kinder dann die Brust auch gegeben hat, weil die angeblich hungrig waren und so. Und seitdem ist die halt ein bisschen schlecht, auf die zu sprechen, was ja auch irgendwie ein bisschen
genau, sie kommen auch rein ins Büro und also die hat Kinder, der eine, der ist, also weiß ich nicht, wie alt ist denn der? 7 oder so? Also ist schon älter und größer auf jeden Fall.
7 und 4 sind die, glaube ich, so.
7 und 4, genau. Und die kommen halt in dieses Büro von ihr rein und sie steht da so und an jeder Brust sozusagen hängt eins von ihren Kindern und die stillt gerade. Was ja bei 4-Jährigen schon, dass man denkt, aha. Aber beim 7-Jährigen denkt man, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen groß. Naja, und die ist aber...
Wie sagt sie das? Sie sagt, ja, das, die hören dann auf, wenn sie genug haben oder irgendwie.
Ja, so. wenn sie reif genug sind oder so, dann hören sie damit auch auf. Aber man denkt so, aha, naja, nee, wenn das so weitergeht, dann... Genau, und die ist halt insgesamt doch auch ein bisschen wunderlich. Also nicht nur was...
Da würde ich jetzt wirklich das Esoterische...
Ja, das auf jeden Fall.
Karte ziehen. Ja. Die kommen dann auch zu denen nach Hause und die haben sich dann zum Abendessen verabredet. Und Bert und Verona, unsere Helden, die bringen halt den Einkauf mit und haben denen halt noch ein Geschenk besorgt, weil sie halt es so freundlich finden, dass sie die zum Essen einladen und so weiter. Und die haben dann so einen Kinderwagen für den Kleinen besorgt.
Genau, was sie vorher gehört haben, also sie fragen nach dem Weg auf dem College und hat irgendjemand gesagt, ja, das ist die hat keinen Buggy oder so. Und darum kaufen sie einen. Genau. Und bringen ihn mit als Geschenk.
So, dann kommen sie halt rein und wollen das Geschenk überreichen. Und bringen halt diesen
Buggy rein. Und die rastet sie, völlig aus. Und sie so, das geht gar nicht. So,
bringt diesen Dämon aus meinem Haus. Ja, das war echt
voll abgefahren.
Das ist wirklich eine tolle Szene. Kriegt er bald einen Nervenzusammenbruch, dass sie da diesen Buggy in dieses Haus bringen.
Also der aktuelle Liebhaber muss sie tatsächlich stützen, damit sie nicht. Also es ist richtig, richtig
heftig. Ja, das ist ja, nee, das ist, glaube ich, ihr Mann. Also das ist gar nicht der Liebhaber. Das ist der Mann und Vater der Kinder.
Echt? Hat die nicht, das ist das nicht neuer irgendwie?
Nee, das ist der Vater der Kinder.
Ach, ich dachte, der hat zwischendurch auch nochmal gewechselt oder so.
Nee, die kennen den auch und das gibt dann auch so eine gute Szene. Also die erste Szene ist halt mit diesem Buggy, da wird sie erstmal raus. Dann kriegen sie halt tolle Hausschuhe. ja, und dann kommen sie halt in das Haus rein und dann kommt die Dozentin, die geht dann mit ihnen in das obere Stockwerk und da ist das Schlafzimmer halt und da ist halt der Mann mit den Kindern. Und liegt da auf so einem großen Bett. Also das Zimmer besteht, glaube ich, nur aus dem Bett. Ne?
Das ist ein Riesenbett, genau.
Genau. Und dann legt sie sich damit zu und dann liegt die Familie da und dann stehen sie halt etwas betröppelt da, die beiden. Und dann erzählen die anderen, ja, und das ist ja so schön. Und dann Familie. Und wir haben das extra hier so alles mit diesen Seepferdchen hier eingerichtet. Genau. Weil das ja bei den Seepferdchen so ist, dass der Mann die Kinder im Beutel mit sich rumträgt und wenn ich das auch könnte, dann würde ich das auch machen. Wo man dann schon so das erste Mal so irgendwie, also das zweite Mal nach dem Buggy-Inzident da sozusagen das zweite Mal schlucken muss. dann geht das, dann fragt halt die Verona, was sie machen, wenn sie mal alleine sein wollen.
Wie jetzt?
Ob sie sich jetzt irgendwie ins Auto setzen, raus oder wegfahren oder was sie dann mit den Kindern machen, ob sie die zu den Eltern bringen oder. Und dann sind die anderen beiden halt total verdutzt, weil, nee, wieso, wir machen alles in einem Bett.
Genau. Wie alleine, hä?
Man darf sich doch nicht trennen. Das ist genau wie mit dem Buggy. Du kannst doch dein Kind nicht von dir wegschieben.
Genau, und darum stillt man das Kind auch so lange, wie es das gerne möchte und so.
Genau, um die natürliche Bindung nicht zu zerstören.
Ja, genau. Das ist halt das Wichtigste. Ja, und das geht halt so weiter. Also es eskaliert natürlich völlig und es wird halt auch schnell klar, okay, die sind das halt auch überhaupt nicht so, ne? Und im Prinzip ist es aber total spannend, weil was ich halt irgendwie total schön finde, ist, dass man in dem Film halt irgendwie auch so sehr viele so sehr viele Familienkonstellationen irgendwie sieht, die halt alle irgendwie mal berechtigt oder zumindest irgendwie in ihrem Denkmuster berechtigte Familienkonstellationen haben oder auch Eigenarten des Zusammenlebens und so. Und im Prinzip merkt man aber, okay, die beiden sind halt so wie sie sind, tatsächlich also das wird ihnen dann irgendwann klar, dass sie halt für sich schauen. Sozusagen. Genau, so.
Er kriegt dann noch einen Anruf von seinem Bruder, dass die Frau des Bruders abgehauen ist.
Genau.
Und ihn jetzt mit seiner Tochter zurückgelassen hat. Und dann fahren sie nach Florida, ist das, glaube ich?
Ich glaube auch, ja. Mhm.
Fliegen halt nach Florida und unterstützen den Bruder erstmal ein bisschen, weil der total fertig ist und jetzt schon das Leben seiner Tochter vorgezeichnet sieht, weil
Genau.
Weil er ihr gar nicht die Unterstützung geben kann, die eine Tochter von der Mutter erhält und dass dadurch ihr Leben letztendlich schon vorbei ist, bevor es überhaupt begonnen hat, weil...
Also die ist irgendwie 4 oder 5 oder so, ne, muss man dazu sagen. Also
genau,
ist jetzt,
weil sie jetzt die Ausgestoßene der Klasse sein wird, weil sie einen Partner
genau.
hat, der nicht darauf achten kann, ob sie da einen Karottenfleck auf der Jacke hat oder nicht.
Oder halt keinen Pferdeschwanz oder keine Zöpfe. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, dass er gar nicht weiß, was er mit den Haaren machen soll.
Genau,
und so.
weil er und dann hat er auch keine Ahnung, was gerade Trend ist und was nicht. Das können Frauen besser. Und naja, das ist total böse. Und dann kriegen die beiden auch Selbstzweifel und dann fängt halt Bert auch an zu Verona. Achso, das ist ja auch noch so eine Geschichte, dass sie nicht heiraten will.
Mhm.
Also er würde schon und er hat auch schon mehrmals Antrag gestellt und sie will es halt nicht. Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, aber ist jetzt auch egal. Und da sagt er halt jetzt, was machen Sie eigentlich, wenn jetzt einer plötzlich feststellt, dass es das nicht mehr ist oder dass er den anderen nicht mehr liebt und dann einfach ihm das zu viel wird und weggeht. Oder wenn halt einer stirbt oder was auch immer. Also einfach weg ist und verlässt und so. Und da verspricht sie ihm halt, dass das nie passieren wird. Also dass sie da immer irgendwas finden würden. Und dann kommen sie auch nochmal ein bisschen zurück in diese Diskussion und dann auch das, wo, dass sie da in Florida sitzen und da sehen sie halt einen Apfelsinenbaum. Dass sie sich wieder an ihre eigene Kindheit erinnert und das Haus ihrer Eltern, was sie auch noch besitzen mit ihrer Schwester und vermietet haben. Und dass sie dann von ihrer Familie nochmal erzählt. Also was sie
sonst nicht macht. Also ich glaube, das ist auch so ein Thema, was sie sonst irgendwie, also weil das... Es ist zwar schon also verhältnismäßig lange her und sie war halt nicht mehr klein, aber trotzdem ist es so ein Moment, dass man, also immer wenn es halt darum geht, also auch wenn sie mit ihrer Schwester redet, ist es halt so, ne, dass man merkt, das ist so ein Ding, was die überhaupt noch nicht bewältigt hat für sich, so, ne? Und sie redet da nicht gerne drüber, weil ihr das einfach zu sehr, ja, es ist zu dicht, das ist zu nah, es tut zu doll weh und daher weiß er auch ganz wenig. Und dann in dem Moment, aber als es halt darum geht, okay, also das wird halt nie passieren, dass wir voneinander weglaufen oder so, dann fängt sie halt eben auch an, von ihrer Familie zu reden und erzählt halt von diesem Baum, ne? Von diesem, also das
der
ist die
halt,
Eltern.
Pflanzt halt im Garten auch einen Orangenbaum und der hat aber nie Früchte. Und irgendwann ist es halt so, dass die Mutter die Töchter nimmt und die dann zum Supermarkt fahren und Früchte kaufen, weil der Vater schon so verzweifelt ist, dass da nichts dranhängt. Hängt dann irgendwie Ananas und gekaufte Orangen und weiß ich, andere Früchte an diesem Baum.
Also alle Früchte, die man so kaufen kann,
abends
sozusagen. Abends
macht sie das halt und gehen dann schlafen und der Vater rennt halt jeden Morgen zu diesem Baum hin.
um zu gucken,
Früchte
genau.
und am Folgetag ist es halt auch wieder so, dass der Vater dann hinläuft und... dann draußen steht und alle geweckt werden durch das laute Lachen des Vaters.
Ja, also es ist eine unwahrscheinlich positive, genau.
Das ist dann halt auch zeigt, was das für eine Familie war und das, was sie eigentlich auch wünscht oder vermisst oder weshalb ihr das halt auch so nahe geht, dass sie halt nicht drüber reden kann. Aber das ist eigentlich, was sie auch für ihre Familie oder für ihr Kind dann haben möchte, dass das halt so funktioniert.
Genau. Ja, und im Prinzip genau. Und am Ende ist es dann wirklich so dieses, okay, wir versuchen es einfach so, ne? Und wir machen jetzt unser Ding so. Und das ist eine total schöne, also das finde ich auch eine total schöne Aussage. Also weil der Film funktioniert halt total gut, weil man halt so sehr viel vorgeführt kriegt. Und am Ende aber wirklich dieses, okay, und jetzt musst du halt für dich gucken, so, ne? Und das ist aber total schön und vor allem auch dadurch so schön, dass es zum einen diese absolut skurrilen Leute hat, ja, also die sind, da wird, also zum Teil sind die ja also eine Verrückte als, es sind vor allem auch die Frauen, ne, die so ein bisschen merkwürdig sind. die sind halt wirklich sehr skurril, es ist unwahrscheinlich unterhaltsam, sich das anzugucken. Und auf der anderen Seite ist aber dieses Paar so sehr sympathisch, das ist total cool. Sehr schöner Film, ja. Ja, genau. Und das hat mich, also so dieses so seine Familie so finden. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was ja so Filme, ja, das kann auch total platt und so sein, aber das kann auch total schön umgesetzt sein. Und ich habe da irgendwie einen Film gesehen, ist jetzt ein bisschen schon her, weiß nicht, vor 2, 3 Jahren oder so. Und zwar Zusammen heißt der auf Deutsch, Till Summers im Original. Ist irgendwie ein dänischer Film aus dem Jahr 2000, das ist auch schon ein bisschen sehr viel älter sozusagen. Und das spielt halt in, habe ich jetzt gerade gesagt, dänisch? Nee, es ist ein schwedischer Film natürlich.
Irgendwo da in Skandinavien.
Yeah, super. Nein, Moment, stimmt nicht. Es ist eine Koproduktion. Ich war gar nicht so falsch. Es ist Schwedisch, Dänemark und Italien. Oh. Darum hatte ich da sehr
also, dann
interessante...
Also, da hast du doch vorhin recht mit der, Fairtrade-Schokolade aus Italien. Also,
ja.
Es ist
ja,
ein schwedischer Film, der mit italienischer Schokolade gesprochen hat.
So ungefähr. Die Sprache, in der ist aber schwedisch. Also, ist schon. Ach so. Und es spielt auch in Schweden, genau. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich auf Dänemark, ist ja auch egal. Naja, und im Prinzip spielt das 75. Und im Prinzip ist es so, also es geht halt los mit so einer typischen, ich sag jetzt mal wirklich böse, heteronormativen Familie, ne? Vater, Mutter, zwei Kinder, Tochter und Sohn. Die Tochter ist, glaube ich, 12. Und der Sohn ist ein bisschen jünger, der ist so, vielleicht so 10, 9, so um den Dreh, genau. Und im Prinzip ist es so eine, ja, die lieben sich halt auch, die beiden. Und es kommt dann aber halt ziemlich schnell raus, dass er ist halt Alkoholiker. Und es passiert halt auch, dass er seine Frau schlägt. Elisabeth heißt sie. Und Elisabeth wird halt irgendwann so zusammengeschlagen, dass sie sagt, das geht irgendwie gar nicht mehr. Und sie verlässt halt ihren Mann und geht zu ihrem Bruder. Und der Bruder, Göran, der Bruder lebt in einer Kommune. Das ist also sehr abgefahren. Die Kinder sind tierisch angepisst. A, dass sie vom Vater weg müssen. Und B, dass sie dann zu diesen Hippies ziehen. Ja, so irgendwie.
Das ist ja auch mal schön, dass dann die junge Generation sozusagen.
Die finden das echt scheiße, weil die haben sowieso schon irgendwie so einen Status. Also sie haben nicht wirklich Freunde und Freundinnen, ja. Also beide Kinder nicht. Und sind richtig, richtig ausgegrenzt, sag ich jetzt mal, weil jetzt dann auch noch A, die Beziehung der Eltern kaputt ist, ne? Also Scheidungskinder, was ein Problem ist. Und das zweite Problem ist, wenn sie jetzt dann zur Schule gefahren werden, dann in so einem VW-Käfer-Hippie-Bus. Ne? Und das ist total, ne, weil dieser Sohn, also Stefan heißt der Kleine, der sagt dann immer zu seinem Onkel, zu dem Göran, du kannst mich übrigens hier vorne schon absetzen, ich laufe dann den Rest zur Schule. Und der Onkel ist, aber es ist so ein totaler, der ist wirklich, ist auch so ein bisschen Ableman. Also ist auch zu gut für diese Welt, aber ist halt wirklich, also jetzt nett so, ne, und auch nicht, der macht eigentlich so aggressiv irgendwie. Aber ist halt auch zu gut für diese Welt und der kapiert es nicht. Also dem muss man wirklich total klar sagen, du pass auf, ich will das nicht, weil ich ausgelacht werde, wenn du mit dem Bus mich dahin bringst. Ne, aber da der Stefan sagt, nee, lass mich doch hier vorne und so, der sagt, nein, ach Quatsch, und ich fahre dich bis zur Schule. Naja, und das ist total katastrophal für die Kinder. Ne? Und was aber echt spannend ist, ist diese Kommune, weil da lebt halt dieser Göran, also dieser Bruder, mit seiner, Freundin. Und sie sagen aber immer, sie haben eine offene Beziehung. Also die haben sie zwar noch nicht irgendwie ausgelebt, dass es irgendwie offen ist, aber sie erzählen das immer, weil es ist ja politisch so angesagt. Und dann gibt es noch ein zweites Pärchen, was aber gar kein Pärchen mehr ist, und zwar Anna und Lasse. Und Anna und Lasse haben auch ein Kind, und zwar Ted. Und Ted heißt Ted wegen der Ted-Offensive. Yes, okay. Genau. Und Anna hat jetzt aber Lasse irgendwie verlassen, weil Anna aus politischen Gründen lesbisch geworden ist. Okay. Dass sie sagt, ja, Unterdrückung der Frau, der Mann ist schlecht und sie ist jetzt Lesbe, also aus politischen Gründen so. Und Lasse findet das ganz schrecklich und will sie auch immer, ne, und versteht es nicht und findet das ganz blöd und naja, so, also die gibt es. Und dann gibt es noch ein anderes Pärchen, Signe und Sivart, die haben auch ein Kind zusammen. Und die sind tatsächlich, also diese Kommune, die nennt sich auch zusammen. Und die sind schon, die versuchen halt schon so Sachen zu regeln, ne? Also so basisdemokratische Entscheidungen, wer macht den Abwasch und so solche Sachen. Und es gibt halt kein Fleisch und die Kinder sollen halt auch kein Fernsehen gucken. Also diese Sachen sind halt irgendwie geregelt. Und das geht aber zum Beispiel diesem dritten Pärchen nicht weit genug. Also da kommt es irgendwann zum Eklat, weil die halt sagen, das kann ja wohl gar nicht sein, dass halt ihrem Kind Pippi Langstrumpf vorgelesen wird. Weil Pippi Langstrumpf ist ja, das ist ja die totale Kapitalistin. Das geht nicht. Kapitalistin, Materialistin, es geht immer nur irgendwie Dinge zu kriegen und Gold und so. Und das wollen sie nicht für ihr Kind. Und das geht sowieso alles nicht. Und das ist ziemlich schnell auch, dass die ziehen aus. Die gehen zu einer anderen Kommune. Mutter Erde nennt die sich bezeichnenderweise. Die sind wohl ein bisschen strikter und so. Und was ganz gut ist, weil dadurch ist halt Platz für diese Elisabeth und ihre beiden Kinder. Ne? Also das ist im Prinzip so die Konstellation, in der das Ganze passiert. Und wichtig ist dann, sind da noch zwei. Es gibt dann noch Klaas. Klaas ist, ist schwul und steht total auf Lasse. ne, auf den Vater von Ted, der eigentlich immer noch was von Anna will. Und dann gibt es noch Erik. Und Erik ist der ist so ein überzeugter, ja, wie würde ich das jetzt aus, also so ein überzeugter Revoluzzer, so, also der will immer die Welt verändern und ist nicht besonders heller, aber unwahrscheinlich engagiert und liest auch immer irgendwelche Schulheftchen zum Thema Kommunismus und Marxismus. Ja, genau, ne? Und erzählt dann auch immer, ja, und wenn jetzt alle Arbeiter ihr Geld gleichzeitig von den Banken abheben würden, dann würde das ganze System zusammenbrechen und wir konnten von vorne anfangen und so, ne? Und jetzt müsste man nur eine Idee haben, wie man die Arbeiter dazu bewegt, dass die alle ihr Geld abheben. Genau, ne? Also so in diesen Bahnen bewegt er sich so, ne? Und dann noch wichtig, gleich neben diesem Kommunenhaus und Grundstück lebt nochmal eine andere Familie, also auch wieder so eine Vorzeigefamilie, würde ich fast sagen, Mutter, Vater, Sohn. Der Sohn ist so alt wie die Tochter von der Elisabeth, ne, also wie diese Eva. Und diese Nachbarsfamilie, die sind halt total, so auf der einen Seite sagen die, was ist denn da? Ne? Und die haben schon so ein Fernglas am Fenster zu stehen, am Küchenfenster. Ne? Und als dann zum Beispiel diese Eva mit, die Elisabeth mit ihren beiden Kindern dort einzieht, ist es so, dass der Vater erst irgendwie mit dem, der Sohn, glaube ich, erst mit dem Fernglas und da zieht neue Leute ein und so. Und dann wird er halt irgendwie ausgeschimpft von seiner Mutter. Und kurze Zeit später kommt der Vater und guckt halt auch durchs Fernglas und sagt, guck mal, da ziehen neue Leute ein. Es ist also, die beobachten das, finden es total scheiße und sagen, was machen die da? Und I und und das kann man doch nicht machen. Und im Prinzip kommt dann aber raus, dass diese Familie auch überhaupt nicht funktioniert, weil der Vater und Ehemann, der will halt einfach nichts mehr von seiner Frau wissen und erzählt dann irgendwie so Sachen wie, also der geht immer in den Keller basteln, offiziell. Und inoffiziell liegt dann im Keller die Pornosammlung. Das Coole ist jetzt tatsächlich, dass dadurch, dass diese Elisabeth mit den Kindern einzieht, dass diese Kommune für sich ja schon so eine Art gefunden hat, irgendwie miteinander zu leben und miteinander umzugehen, aber eigentlich keiner mit der Situation so zufrieden ist, weil den einen ist es halt nicht revolutionär genug, der anderen ist es halt so, weiß ich auch nicht, und jetzt bin ich aus politischen Gründen lesbisch und der nächste findet das ganz doof, dass seine Frau das macht. Und spannend ist halt auch, dass dieser Ted, also dieser kleine Junge, das auch ein bisschen merkwürdig findet, dass seine Eltern sich gar nicht um ihn kümmern. So, also der ist halt irgendwie, der ist ein bisschen jünger als der Stefan, das ist halt irgendwie so 8 oder 7 oder so. Und erzählt dann auch, wenn die dann irgendwie schon im Bett sind und da doch Wein steht, dann trinkt er auch mal den Wein und so. Und der spielt dann auch mit dem Stefan, und zwar spielen die dann Foltern und du bist jetzt Pinochet und so. Das ist sehr abgefahren, sehr abgefahren. Und das Coole ist aber, dass dadurch, dass halt irgendwie diese Kinder halt mit dieser Situation, also dass sie das halt, also sowohl die Kinder von dieser Elisabeth als auch dieser Ted finden das ja so nicht gut, wie die Eltern sozusagen miteinander umgehen oder diese Kommune funktioniert. Und im Prinzip sind die Kinder auch diejenigen, die das dann aufbrechen, ne? Und dann zum Beispiel Demonstrationen organisieren für Fleisch. Wir wollen Würstchen, ne? So Transparente, also ne, so wie sie das gelernt haben von den Eltern. Und und im Prinzip ist es so, dass halt dieses ganze Gefüge sich nochmal ändert, nochmal anpasst und dadurch nochmal offener wird. Und das Coole ist halt, dass dadurch, dass die Kinder halt irgendwie diese ganze Kommune umkrempeln, sozusagen von innen heraus reformieren und wieder so gesellschaftlich anpassungsfähiger machen, das macht auch total viel mit den anderen Bewohnern. Und das passiert sogar, dass dass der Vater von den beiden, also von Eva und Stefan, der Alkoholiker und Schläger sozusagen, dass der so einen eigenen Prozess durchmacht und reflektiert, was da eigentlich so läuft, und eigentlich will er seine Familie wieder haben. Und das funktioniert am Ende. Allerdings funktioniert es nur, weil seine Frau inzwischen selbstbewusst und emanzipiert genug ist, um zu sagen, pass auf, wir können das gerne nochmal versuchen, aber unter den und den und den Bedingungen. So. Und das finde ich unwahrscheinlich spannend, weil man halt irgendwie so wirklich verschiedene Paare hat in verschiedener Konstellation und also tatsächlich dann auch dieser Klaas und der Lasse dann miteinander zusammenkommen über Umwege. Es ist irgendwie so eine sehr skurrile Geschichte, aber eine sehr sympathische wiederum. Und ich finde das ich finde das auch sehr, sehr schön unter diesem Aspekt Familie, ne? weil das wirklich einmal aufzeigt, so dieses, ja, das kann funktionieren, ne? So dieses gesellschaftlich gewollte Familienzusammenleben, das kann aber auch richtig scheiße sein, ne? Wenn der Vater zum Beispiel oder wenn der Mann die Frau schlägt und so und beziehungsweise basteln geht in den Keller und so. Selbst so alternative Konzepte, die auf den ersten Moment so unwahrscheinlich offen und revolutionär aussehen, sind es vielleicht im Endeffekt gar nicht, sondern sind sehr viel, wie soll man das sagen, also sehr viel
strikter, und das sind halt auch Regeln.
Ja, genau, es gibt halt auch Regeln und die können halt auch scheiße sein, vor allem für Kinder zum Beispiel, ne, wenn die mit den entsprechenden Gefährten zur Schule gefahren werden und so. Mhm.
Genau.
Und genau. Ja, und das ist, also finde ich jetzt auch nochmal so in dem Kontext zum Beispiel zu Away We Go total spannend, dass am Ende tatsächlich auch dieses, also was am Ende wirklich steht, ist, nicht jeder macht sein, sondern wir versuchen trotzdem zusammen zu bleiben in dieser Kommune. Also die löst sich nicht auf oder so, sondern die erweitert sich und reformiert sich. Aber wir müssen halt trotzdem jeder für uns gucken, dass wir gut mit der Situation klarkommen. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir halt auch was ändern. So. Und das finde ich passt total gut da zusammen.
Genau, ne? Weil das ist halt auch diese letztendlich die eigene Lösung finden. Mhm. Und wie gesagt, nicht andere Modelle einfach nur abzukopieren, sondern halt das zu machen, was für einen selbst dann auch funktioniert.
Genau, ne? Und nicht aus politischen Gründen irgendwelche Entscheidungen treffen, die vielleicht dann doch mit dem Lebensmodell gar nicht so wirklich zusammenpassen oder so. Ne? Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Film. Also auch wenn er schon älter ist, dadurch, dass er halt einfach in den 70er Jahren spielt und diese Kommunzeit halt so darstellt, ist total witzig so. Ne? Es ist auch dramatisch zwischendurch, aber es ist die meiste Zeit wirklich sehr witzig, das zu sehen. Ja. Genau. Mensch, da haben wir jetzt einmal so einen
Rundumschlag gemacht.
So einen Rundumschlag. Von den Nazis zur Kommune, das ist nicht schlecht.
Genau. Wo sind wir gesellschaftlich gestartet und wo wollen wir hin?
Obwohl natürlich das jetzt so eine Kommune ist, 75. Ach, Nazis sind in der Zukunft, weil die sind erst nach 70 Jahren, also 2017 oder so soll das spielen.
Wir haben jetzt alles ein bisschen abgegrast. Also.
Wir haben alles abgegrast, genau. Alle Filme, die uns gerade wichtig sind in dem Zusammenhang.
Wir haben es ja geschafft, vom politischen Satirefilm über den Familien-Satirefilm über die Familienfilme wieder hin zu einer politischen Familien-Satire zu kommen und alles in einen Kreis zusammenzuführen.
Genau. Was ich auch total cool finde, weil der Film geht tatsächlich damit los, dass die in der Kommune morgens wach werden und das Radio war an und Franco ist tot. Die ganze Kommune feiert und yeah! Und die Kinder gar nicht wissen, was los ist, aber die feiern auch mit. Und wenn man schon Ted heißt, dann. Ja, ist total schön, weil es ist total, total cool, sehr skurril und das fetzt. Wir haben eigentlich nur Filme, die irgendwie skurril sind, fällt mir gerade auf. Ich wollte gerade sagen, Away We Go ist eigentlich nicht skurril, aber es ist natürlich auch skurril durch die anderen.
Genau, durch die anderen Familienmodelle.
Durch die anderen Familienmodelle. Ja, das fällt immer so ein bisschen weg, weil dieses Paar halt so toll ist und so im Vordergrund steht, aber da begegnen einem ja auch Leute, wo man denkt, ah.
So ein Paar hätte, was dann selbst so abgefahren ist.
Ja, genau.
Irgendwo, all right, irgendwo noise müssen ja die Sympathien des Zuschauers auch liegen.
Das stimmt, ja. Genau.
In diesem Sinne sagen wir dann wahrscheinlich einfach, hoffentlich liegen die Sympathien der Zuhörer auch diesmal bei uns.
Ja, bei der etwas außergewöhnlichen Folge sozusagen. Genau. Was ich jetzt so total vergessen habe, wir haben noch gar keinen wunderbaren und wundervollen Nikolaustag gewünscht, weil die Folge kommt ja am 6. Dezember sozusagen raus.
Ja. Okay, dann hoffen wir, dass die Stiefel alle voll waren. Da muss aber noch den Zigarillo irgendwie im Elfenbein-Mundstück dabei haben. Ich esse politisch korrekte Schokolade, aber mein Mundstück muss aus Elfenbein sein.
Genau, unbedingt. Das passt total, ja. Es ist ja nicht mal Schokolade, das ist ja das.
Naja, Rohkost halt.
Rohkost, genau. Datteln mit Vanille und Kakaopulver aus Peru. Ich kann ja nochmal das Gedicht vorlesen. Nee, das mache ich nicht. Das kann in die Outtakes rein, das Gedicht, finde ich.
Ja,
Das, das passt so. Ich meine, das ist auch so besinnlich für den Nikolaustag, oder? Ein genau. stilvoller ja. Geschmack zu jeder Zeit. Ja, was will man mehr sagen am 6.12.? So.
Genau.
Wir können ja noch sagen, ach, jetzt hätte ich fast gesagt, die Folge kommt diesmal aus der ostdeutschen Provinz, aber das stimmt ja nicht mal. Sowohl als auch. Ja, emotional Geist, und mental im Geiste aus der osteuropäischen. Nein.
Genau. Diesmal von drüben.
Diesmal von drüben.
Genau. Oder die Stimme aus der Zone oder so.
Genau. Nicht die dunkle Seite des Mondes, sondern die dunkle Seite der BRD.
Ja, Dunkeldeutschland.
Dunkeldeutschland, der Bereich, über den niemand spricht. Nein, also können wir jetzt nicht sagen, aus der östlichen Zone der Republik. Das stimmt nicht, aber aus der nördlichen vielleicht, das passt. Aus den Randwasserbezirken.
Randwasserbezirken, genau.
Nord- und Ostsee.
Aus den freien Hansestädten.
Stimmt, aus den freien Hansestädten.
Das klingt Hansestädten. Aber schon wieder so reaktionär. Also.
Das stimmt auch wieder, ja.
Kontraproduktiv.
Ja. Ja, mal gucken. Ja, ich glaube, jetzt habe ich auch genug Outtakes. Das reicht. Ich hätte auch noch Erdnüsse. Politisch überhaupt nicht korrekt von Ölche.